Deezer Originals.
Guten Abend, verehrte Zuschauer.
Die 1 Million.
I'm pregnant.
Möchtest du diese Hose haben?
Winter is coming.
Das kleine Fernsehballett.
Say my name.
Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier.
Eine tolle Stimmung hier, das freut mich.
Knick, knick.
So.
Sarah, wir müssen reden.
Ja, wir müssen reden, nicht alleine.
Du hast jemanden mitgebracht. Du hast jemanden mitgebracht, der deine neue Stimme schon kannte, als sie noch die alte war.
Als sie noch in ganz kleinen Clubs gespielt hat. Das stimmt. Also ich möchte, Arne, wir kommen gleich zu dir. Ich möchte kurz nochmal darauf verweisen, dass du neulich nach dem Podcast erst zu mir gesagt hast, dass meine neue Stimme tatsächlich glockenklar ist.
Glockenklar.
Ne?
Ja.
Und der Arne, der...
Ich bin gar nicht sicher, ob das gut ist. Ich weiß nicht, ob das gegen deine jahrelang aufgebaute Brand eigentlich läuft.
Dazu können wir den Arne fragen, denn der Arne kannte mich mit der alten Stimme noch. Hier im Studio ist der Arne Kreuzfeld.
Hallo.
Das war eine super undankbare Anmoderation. Ne? Jetzt musst du was machen, Arne.
Das ist der erste Podcast meines Lebens, in dem ich
wirklich
mitmache.
Wirklich? Echt?
Ja.
Hast du schon mal welche produziert? Du bist doch ein Producer.
I'm a producer, but I like the moving
you
images.
You like the moving images. Sure. Ich stelle dir Arne mal kurz vor, bevor alle Leute denken, was soll ich sagen?
Bist du Geschäftsführer, oder?
Bist du Geschäftsführer?
Ja.
Absolut. Ist das unser erster
Geschäftsführer sonst?
Oh, ich bin auch Geschäftsführer, doch.
Also, ja, was erzählst du denn? Ja, du bist doch voll Geschäftsführer.
Ich bin voll Geschäftsführer.
Ich auch.
Übergeschäftsführer quasi.
Übergeschäftsführer. Ich bin nur ich. Aber zumindest habe ich eine glockenklare Stimme.
Ja, das stimmt.
Der Arne ist Producer und das wäre uns furzegal, wenn der Arne nicht von Anfang an bei meiner eigenen bescheidenen Karriere dabei wäre. Denn Arne war der Produzent von
Kuttner?
Sarah Kuttner, die Show und Kuttner, Punkt.
Und Kuttner Le Show. Ich habe gerade 2 VHS-Kassetten bei mir im Schrank gefunden.
Le Show haben wir das doch nur genannt. Wir
ja, der Pilot
ja so
hieß noch Le Show.
Ach so, ach wirklich, dann haben die uns das wir hatten keine leichte Zeit damals.
Könnt ihr das kurz so erzählen, dass Leute da...
Ja, Anna, erzähl mal. Also du hast
was
damals,
war jetzt Le Show? Nur das, also jetzt das Detail erstmal.
Wir fanden es lustig, die so zu nennen.
Und bevor ihr sie gemacht habt.
Das war augenscheinlich schon beim Piloten, ich weiß gar nicht.
Es war ein Pilot seinerzeit, also es betrug sich zu der Zeit, es war glaube ich so 2004, 2005, ist so ein bisschen, ob er erzählt vom Krieg, aber so war es nun mal damals. Ich arbeitete für Brainpool, wir saßen im gleichen Gebäude wie Viva und dann kam damals ein Herr von Viva, irgend so ein Manager, der gesagt hat, hier die Sarah, die macht jetzt eine Sendung.
Wer war das der Stefan Kauertz?
Nee, Michael Schmidt war das.
Ach, Michael Schmidt.
Richtig, Michael Schmidt, da muss man eine Handbewegung
Michael
dazu
Schmidt war krass, ja.
Aber die Geschichte war auf jeden Fall so, da sind lauter verrückte Kreative und die brauchen ein bisschen Ordnung. Und der damalige Kreative...
Das hat er dir damals gesagt?
So ging's los. Und das war damals Erik, ne, der sozusagen die kreative Hoheit hatte. Und ich war so ein bisschen der langweilige Typ, der das in Form gießen sollte.
Und du hattest den Job für den Rest deines Lebens.
Richtig. Was auch dazu geführt hat, dass Sarah und ich sehr viele interessante Unterhaltung hatten
Gespräche?
Im Laufe der letzten 20 Jahre.
Wir hatten viele kreative Gespräche. Ich gebe zu, es war nicht einfach für Arne, wie Stefan sich vermutlich vorstellen kann. Aber
na, ich bin mit dem gleichen Auftrag von dieser hier hingesetzt worden.
Ein bisschen Ordnung
da ist diese verrückte Kreative und ich soll ein bisschen Ordnung machen.
Ja, get a room, you two. Es war, glaube ich, wirklich nicht leicht, weil ich auch gleichzeitig immer sehr, also ich bin ja schon immer bockig gewesen, aber ich wusste auch immer sehr genau, was ich will. Und es war für dich nicht einfach, der Erwachsene zu sein. Ich möchte mich für ein paar Nachhinein entschuldigen.
Das ist lieb, zumal ich damals aber auch noch nicht erwachsen war, muss man sagen.
Ja, stimmt. Dürfen wir sagen, was dein geheimer Name war?
Darfst du, ja.
Wir haben den Arne so oft genervt und geärgert und in den Wahnsinn getrieben, weil wir keine Ahnung hatten von dem, was du machen musst. Uns das aber sehr gestresst hat, dass da noch auch produziert werden muss, dass Arne irgendwann Halsschlag-Arne hieß bei uns, weil er aus purer Verzweiflung und das Cholerische hatte auch von mir, sind meine Gene, das habe ich dir damals schon mitgegeben, ja, hatte er Arne so eine Halsschlagader an
roter Kopf und dicken Hals. Gab es auf jeden Fall reichlich zu sehen.
Stefan, hast du Fragen über die ganz junge Sarah an den Arne?
So viel hat sich nicht getan, Stefan, so viel kann ich verraten.
Ich hatte auch das Gefühl. Gab's so, wie war das dann? Habt ihr euch angeschrien, habt ihr Türen geschlagen, habt ihr geweint?
Ja, wir haben vor allem sehr, sehr viel geraucht erstmal alle im Großraumbüro wohlgemerkt. Wir saßen an einem großen Tisch und alle haben geraucht.
Da fing das wahrscheinlich an mit dem Ende
mit
der Stimme.
Ja, richtig.
Und so wie das halt so ist, ne? Natürlich haben wir uns irgendwie...
Ich habe geheult.
Es wurde geheult, es wurden Türen geschlagen, es wurde geschrien und so. Und trotzdem wurde sich meistens wieder in den Arm genommen und trotzdem sind ja viele, viele Sendungen dabei rausgekommen. Das war damals noch 4-mal die Woche live abends bei Viva am Anfang, bevor es dann zu MTV ging und dann auf 2-mal wöchentlich runtergestutzt wurde.
Weil ich keinen Bock mehr hatte. Ich glaube, es waren nur 2, weil ich nicht mehr machen wollte.
Ja, genau. Auf jeden Fall mussten wir uns immer viel zanken. Und das hat man dann spätestens da haben wir dann wieder gemeinsam gekämpft, wenn es darum ging, uns dann gegen irgendwelche Senderoberen durchsetzen zu müssen. Und gleichzeitig war das eine Zeit, der weint man heute so ein bisschen hinterher teilweise, weil wir haben einfach Sendungen on air gebracht, die hatte vorher kein Redakteur gesehen, geschweige denn irgendwer dazu was gesagt.
Ja, eine Zeit lang waren wir echt die Könige der Welt, also dachten wir, aber für kurz waren wir es auch. Und dann warst du wieder Teil der Familie. Es war intern gegen dich kämpfen, aber unterm Strich waren wir tatsächlich ein Haufen, die Kuttner-Familie. Man nannte uns auch nur die Kuttners, was war ein bisschen sexy.
Ja, für manche mehr als andere.
Die anderen waren stolz. Aber es war auch ein Haufen Chaoten, wir hatten ja lauter coole Leute, die alle irgendwie irre oder kreativ waren und das war bestimmt schwer mit uns, aber auch schön, stimmt.
Ja. Was ist danach aus dir geworden?
Ja, danach habe ich unterschiedliche Stationen genommen, bin aber tatsächlich dem Medium treu geblieben.
Auch dem Ordnen, dem Ordner sein?
Na, sagen wir mal so, ich glaube, was das produzentische Arbeiten ausmacht, ist ja nicht nur das eine oder nur das andere zu haben. Ich würde jetzt mich nicht für den größten Kreativen auf dem Planeten halten, glaube aber, dass ich durchaus schon ein kreatives Verständnis mitbringe, was es auch braucht, um produzieren zu können. Ne? Mhm. Denn was im Prinzip ist es ja kurz zusammengefasst, der Job des Produzenten ist...
Ich wollte gerade fragen, was das eigentlich überhaupt nochmal bedeutet.
Naja, im Prinzip ist es, du musst dir halt genau überlegen, was machst du mit den zur Verfügung stehenden Mitteln, also sowohl finanzieller Natur als auch technischer Natur. Und musst immer wieder entscheiden, was stecke ich jetzt in die Sendung und was stecke ich in die Tasche.
Ja.
Ne? Und das ist im Prinzip die Entscheidung, die ein Produzent treffen muss. Und da ist es gar nicht immer die logische Entscheidung, stecke ich mir in die Tasche.
Für mich wäre das immer die logische Entscheidung.
Na ja, gut, aber dann steckst du dir relativ kurz was in die Tasche.
Ja, aber dafür ist die Tasche kurz voll.
Das stimmt. Aber im besten Fall will man ja tatsächlich auch die Projekte, die man macht, gut machen und damit gar nicht nur aus uneigennützigen Gründen, denn man möchte ja auch möglichst, dass sie lange läuft. Und das tut sie nun mal, wenn die Qualität gut ist, im besten Fall. Und dann ist es eben ein schmaler Grat, trotzdem noch Geld zu verdienen und nicht zu sagen, ach komm, ich hau die Kohle nur raus für irgendwie Fernsehprogramm. Was mir ehrlich gesagt näher liegt, als es in die Tasche zu stecken, ist vielleicht so ein bisschen ein Problem in meinem Beruf.
Ich muss dich jetzt, weil ich glaube, wir haben das noch nie, weil wir auch noch nie einen Producer oder so einen richtig Fernsehschaffenden aus der Ecke zu Gast hatten, glaube ich. Wie ist ein Fernsehen gerade? Ich habe überhaupt kein Gefühl mehr dafür. Ich glotze nur noch Netflix. Und man hat schon das Gefühl, dass kaum noch irgendwas möglich ist, so richtig. Oder was Geiles, oder du kennst mich ja, was in meiner Welt oder auch in Stefans Welt Geiles, losgelöst vom großen Promi-Flaschen drehen. Wie ist Fernsehen anders als 2005 noch? Also eben, was Sender wollen, was man darf, geldmäßig.
Ich glaube, Fernsehen ist gar nicht so anders, ehrlich gesagt. Das kann jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht zugleich sein. Ich glaube tatsächlich, wir haben natürlich einfach einen anderen Vergleich mittlerweile zu anderen Programmen. Ne? Und,
wer sind wir? Wir
Zuschauer. Wir, ne? Dadurch, dass es eine neue Konkurrenz gab, eben natürlich von den Streamingdiensten, ne? Die einem einfach gezeigt haben, das ging damals los mit HBO-Serien, das ging dann weiter mit Netflix-Serien und so weiter. Das war natürlich eine ganz andere Art des Programmmachens, ne? Und das ist nicht nur finanzieller Natur, sondern auch, ne, aufgrund der Tatsache, dass die halt eine ganz andere Systematik haben, nach denen die produzieren und ganz anders ausgebildet werden konnten, die Leute, die dort arbeiten. Und ich glaube, deswegen haben wir heute einen anderen Vergleich.
Aber
sagen wir mal, den Bachelor
gab
es 2004, der sah damals halt noch beknackter aus als heute von der Produktionsweise. Kann ich dazu sagen, hatte ich auch meine Finger im Spiel. Ne? Also insofern kann ich da schlimmerweise was zu sagen.
Entschuldige, ich muss kurz unterbrechen. Ich liebe deinen Wikipedia-Eintrag, denn da steht, hat Sarah Kuttner die Show Kuttner und den Bachelor produziert.
Oh, stimmt, das war Brainpool. Stimmt.
Das war Brainpool, genau. Wir haben halt damals produziert, das hat mit der heutigen Produktionsweise nicht viel zu tun. Das hat man eher gemacht wie eine Doku-Soap, wie eine Soap-Opera, da war auch ein Soap-Regisseur am Set und man hat irgendwie versucht, das Ganze, damals gab es kein Topmodel, kein Big Brother, nix, da wusste man noch nicht, wie man Doku-Soap produziert und wir haben versucht, eine amerikanische Dating-Show zu adaptieren in Deutschland, das ist relativ anschaulich. Gescheitert.
Ja, es war aber auch damals schon ein großes Kopfkratzen, warum Brainpool das macht. Das war auch nicht die Kernkompetenz von Brainpool bis dahin.
Nee, auch das kann man
das
erklären.
Weiß ich
alles
aber gar nicht.
Nee, tatsächlich. Also, ne, du hast ja gefragt, also wie hat sich das Fernsehen verändert? Ich glaube, dass das Fernsehen immer noch viele schöne Sachen auch bietet, wenn man genau hinguckt. Aber für mich als Produzent, ich mache gar nicht so riesig den Unterschied, weil ich glaube, für uns ist es eigentlich ehrlich gesagt am Ende relativ egal, ob das ProSieben ausstrahlt, Vox oder Amazon Prime.
Mhm.
Denn am Ende ist es jetzt so, zumindest für uns Produzenten, gibt es eigentlich mehr zu tun, als das jemals der Fall war. Ne? Durch die vielen neuen Player am Markt gibt es halt einfach potenziell viel mehr neues Zeug. Ich meine, Netflix hat jetzt gerade, ich glaube, 13 deutsche fiktionale Eigenproduktionen angekündigt. Ne? Das ist einfach, ja, ist wirklich krass. Die kommen jetzt alle peu à peu.
Ach so, ich dachte, das wird euch weggenommen von Streamingdiensten, aber stimmt gar nicht, sondern ihr könnt... Das
sind die gleichen Leute.
Ja, ne? Das wusste ich nicht.
Mhm. Sag nochmal, was du jetzt machst.
Genau, ich habe dann, kurz den Ausflug zu Ende zu bringen, habe dann für eine Firma gearbeitet, die heißt Tower. Das war eine von zwei britischen Produzenten getragene... Eine
BBC-Tochter, oder?
Eine BBC- und All3Media-Tochter. Und habe da tatsächlich die ganze Bandbreite abgedeckt von wirklich trashigsten kommerziellen Fernsehen mit nackten Menschen in Kisten.
Sarah,
da sprechen wir später drüber. Bis hin zu tollen Projekten, Langzeitdokumentationen über Autisten, ich einfach unvermittelbar, über Undercover-Boss und Backen. Und also wir haben alles Mögliche gemacht. So, ne? Es war richtig kommerzielles, breites Privatfernsehen, habe da viel gelernt. Mhm. Und jetzt würde ich sagen, habe ich im besten Fall das, was wir damals zusammen gemacht haben, nämlich Fernsehen, was irgendwie einem persönlich am Herzen liegt. Und großes professionelles Fernsehen gemeinsam, habe ich, glaube ich, jetzt so vielleicht den Ort gefunden, der das beides miteinander verbindet.
Du musst es jetzt noch sagen.
Aber jetzt bei der Florida als Geschäftsführer. Ja, und
mit zwei recht unerfahrenen Jungmoderatoren.
Du hattest den Namen, aufgeschrieben, Sarah.
Coco und Joghurt Klaus. Und Klaus hat er gesagt.
Ja, richtig. Ja, so heißen Klaus, die. Genau.
Ja, sind zwei ganz junge Leute. Wir nutzen die Plattform, die wir haben, um einfach auch mal so Nachwuchs
um die mal hochzuficken.
Zu pushen.
Ja. Ist ja ein aufstrebendes, komödiantisches Duo, was unterwegs ist.
Ich weiß nicht, ob sich das durchsetzen wird, aber du kannst es als Produzent natürlich besser beurteilen.
Meine Rente hängt da ein Stück weit von ab. Also ich bin ganz guter Dinge, dass er vielleicht noch was werden kann mit denen.
Also jetzt, nachdem wir das...
Ich wollte gerade sagen, wir helfen dir ja ein bisschen mit Joghurt und Klaus und dann, das wird schon die... was.
Ja, ich bin ja auch ehrlich gesagt nur deshalb hier, um dafür mal ein bisschen...
Nee, verstehe ich, du bist auch so eine Promosau. Ich erkenne, du hast aber auch, lass noch kurz angeben, du hast auch Bayerischer Fernsehpreis gewonnen.
Ich habe auch mal einen Bayerischen Fernsehpreis
gewonnen. Mit dem
Undercover? Das war damals tatsächlich, also Undercover Boss ist so ein Beispiel für ein Format, was natürlich irgendwie damals wirklich, ja, glaube ich, so ein, ja, schon was Besonderes war und auch was Neues war in diesem Genre. Und dass man das dann einfach 10 Staffeln lang macht, da wird es dann schwierig. Ne?
Aber, so lange schon?
Ja, das ist natürlich das Problem. So ein Ding läuft sich tot.
Ich fand das übrigens nicht schlecht. Ich konnte manchmal mal nicht verstehen, dass die den nicht, wobei die wirklich ja immer ganz anders aussehen. Ich habe bestimmt 2-3 Folgen gesehen und fand es eine gute Sache. Nur weil du immer latent dazu neigst, dich für deinen kommerziellen Kram zu schämen, nur weil du einmal die mit Milka ein bisschen daneben gegriffen hast.
Naja, sagen wir mal so, der kommerzielle Kram, ich meine, Undercover Boss hat am Anfang 6,5 Millionen Zuschauer gemacht, das machen jetzt die wenigsten Fernsehsendungen so. Insofern, das hat schon auch was Spannendes, aber natürlich gibt's Dinge, und dazu gehört der Undercover Boss übrigens auch, aber da liegt einem einfach mehr das Herz als bei anderen, ne? Das ist klar.
Aber ich muss jetzt fragen, du warst vor der Detlef die Soße-Sache raus oder noch drin?
Nee, ich habe schon, also es war tatsächlich lustigerweise, gerade in der Zeit, als ich gewechselt bin, und es war so, dass sozusagen Detlef die Soße die Vorlage für Klaas erste Late Night war. Also insofern, eigentlich haben wir das nur gemacht, diese ganze Detlef die Soße-Geschichte.
Du hast den eigenen Mist produziert und nicht hinterher...
Nee, andersrum. Wir wollten einfach eine schöne Vorlage für Klaas in der ersten Sendung liefern. Weißt du? Und da haben wir uns gedacht, produzieren wir eine schöne Geschichte mit Detlef... Nein, also unterm Strich...
Sarah hätte es ja fast geglaubt.
Ja, ich war kurz... Was?
Ja, können wir über was anderes reden?
Ja, wir reden jetzt über was anderes. Lass uns endlich über Milka und die Nacki-Sendung
reden. Für alle, die nicht wissen, wovon wir reden, einmal kurz Detlef die Soße und Undercover Boss googeln.
Ja, oh, das war toll. Oh, Vorsicht, der Detlef ist hier nur 3 Meter entfernt von uns, ne? Der ist
können
ja
wir den nicht mal einladen? Der ist doch auch im Fernsehen.
Den erkennt aber keiner.
Ja. Wieso?
Ach so. Oh fuck, wer weiß, wie oft wir dem schon im Fahrstuhl gegenüberstanden.
Ich stehe dem dauernd, man erkennt es daran, dass kein, das ist ja ein Glasfahrstuhl, dass kein Licht mehr scheint. Es ist wirklich so, wenn sich die Tür öffnet und Detlef die Soest im Fahrstuhl steht, der ist so ein Schrank inzwischen, dass du einfach nichts mehr siehst.
Das ist nicht deine dunkel. Ich kurz erschrocken.
Nein, sag mal.
Sag mal.
Sag mal,
ich dachte gerade schon, Sarah macht rassistische Witze.
So bin ich. Also. Oh, jetzt hör auf, die Leute, also wirklich, ich möchte jetzt, ich muss noch sagen,
so
ich
war das früher,
all meine Notizen vergessen heute, aber ich habe alles im Kopf. Wir haben, womit fangen wir denn an? Wann fangen wir mit Dating Around oder ja, Dating Around auf Netflix?
Sollen wir den Anrufbeantworter abhören kurz?
Ja. Nein, der Max sagt nein.
Der Max sagt nein.
Max, warum nicht? Bitte mach das mit Zeichensprache, wir hören dich ja heute nicht. Machen wir das Fensterchen auf, vielleicht ist es ganz niedlich. Der schöne Max hat ein Fensterchen. Gibt keinen?
Es gibt keinen?
Hat keiner draufgesprochen? Das weiß ich jetzt nicht hier. Es hat einfach keiner geschnitten.
Oh nein.
Das würdest du nicht behaupten. Wir einigen uns einfach, aber es gibt keinen. Okay, cool.
Weil die Leute jetzt alle auf kleinesfernsehballett.de kommentieren.
Du hast es alles kaputt gemacht.
Kleinesfernsehballett.de. Soll ich schnell drauf sprechen?
Das wäre gar nicht doof von dir. Wenn du kannst du auch verschiedene Stimmen.
Ich sag dir die Nummer. Achtung, es ist 030 20 966 886. 030 20 966 886.
Oder wir tun, als würden wir, du musst jetzt wenigstens 2 oder 3 Anrufer sein. Achtung, wir spielen jetzt den Anrufbeantworter.
Das ist der Anrufbeantworter vom kleinen Fernsehballett. Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Ton.
Ja, aber nicht so viel labern. Wir müssen uns das ja auch alles anhören. So. Piep.
Leute, das wird nichts.
Oh, wieder so ein Lacher. Wieder einer, der auf dem Anrufbeantworter lacht. Ja.
Deswegen müssen wir das alles löschen.
Es war, wir löschen. Ja. Das ist nicht schlimm,
Arne. Ich habe doch gesagt, ich bin nicht für
kreativ. Du bist eine einzige Enttäuschung. Ja. Nee, du bist eben. Das ist gar nicht dein Job. Du hast vollkommen recht.
So sieht's mal
aus. Wir haben andere Sachen auch vergessen, aber dazu kommen wir später. Ja, jetzt reden wir über Dating Around.
Ach stimmt, wir haben die jetzt auch gar nicht.
Schneidet ihr sowas jetzt eigentlich raus?
Nein, wir schneiden Sachen nicht raus.
Hier wird überhaupt nichts rausgeschnitten.
Dating Round, kann ich jetzt zusammenfassen, weil ja, das andere fällt mir schwerer, glaube ich. es wird gedatet, Punkt. Nein, das ist eine Dating-Sendung von Netflix, dauert, vergessen, halbe, dreiviertel, 25, ja, genau, sag ich ja, 25 Minuten. Und ist insofern ein bisschen, pro Folge wird jemand anders gedatet, beziehungsweise es gibt einen Menschen, der datet, und zwar Blind Dates, 5 verschiedene Blind Dates hat er, scheinbar an einem Abend, darüber müssen wir gleich mal reden, naja, die haben immer die gleichen,
ja, scheinbar,
deswegen das Wort scheinbar, scheinbar an einem Abend, die tragen zumindest immer die gleichen Klamotten und treffen einfach 5 Blind Dates und man, im Grunde passiert nicht mehr. Die essen miteinander, trinken bei Bedarf miteinander und vielleicht gibt es ein zweites Date, wenn man Interesse an einem hat. Es ist so ein bisschen Artifati so geschnitten, als wäre es ein, oder ist das schon eine Bewertung? Ich sag's einfach mal, ne? Ist nicht so hintereinander weg, sondern wird organisch ineinander reingeschnitten, sodass man, dass die Fragen, die der Mensch, der Single, den,
oh, Entschuldigung. Ich finde, du erklärst das wahnsinnig schlecht.
Wahnsinnig kompliziert, das ist total richtig. Ich möchte mich entschuldigen, aber ihr wisst schon.
Also es werden die 5 Dates nicht nacheinander erzählt, geschnitten, genau. sondern parallel. Also ja. wir sind parallel zeitgleich dabei.
Danke.
Was manchmal den besonderen Effekt auch hat, was nicht nur anders ist dadurch durch die Geschwindigkeit und man so ein bisschen noch verwirrt ist, es wirkt viel schneller dadurch. Aber manchmal merkt man auch so, wie die Leute über die gleichen Themen reden.
Genau.
Und dann denkt man, er redet noch mit dem einen Date, aber es ist schon das andere.
Genau.
Und am Ende, genau, es heißt 5 First Dates, 1 Second Date.
Bei Bedarf, wird ja auch nicht immer so gemacht.
Weiß man nicht.
Wie viel? Ich habe die 4., die du empfohlen hast, dann doch nicht mehr geschafft. Oh. Aber ja, ich gucke die noch, weil ich fand... Ach nee, ich darf ja gar nicht sagen, wie ich es finde.
Ach so, nee, ich darf sagen. Oder darf ja. Arne sagen, wie er es findet?
Wie ihr wollt. Arne, willst du sagen, wie du es fandest?
Also ich habe die ersten beiden Folgen angeguckt. In der ersten war es, glaube ich, ein...
Luke.
Genau, ein Kerl, der irgendwie 5 Frauen gedatet hat. Also sagen wir mal so, ich finde das Genre Dating-Show... nur so mittelmäßig interessant.
Nur weil der Bachelor dich versaut hat.
Genau. Nee, und ich finde, was man natürlich sieht, wenn man es guckt, es ist mega schön produziert, es sieht super aus, es ist auch gut erzählt, es ist in der Tat, wie du sagst, ne, jeder Schnitt sitzt irgendwie, du siehst ganz genau, wie überproduziert es ist. Es wirkt fast schon fiktional, finde ich, wenn man es guckt. Das ist alles schön und gut, aber am Ende bleibt erzählerisch nicht mehr hängen, als ich es auch sonst von Vox-Dating-Shows kennen würde. Das kann auch für die Vox-Dating-Show sprechen. Ich finde, das Problem ist so ein bisschen, und das ist ein allgemeines, was ich mit Netflix bisher und non-fiktionalen Produktionen habe, ist, was die super können, ist die Fiktion und alles, was neu, na tatsächlich, alles, was geschrieben ist, neu erzählen und wertiger erzählen, das können die super. Aber Non-Fiktion, also Unterhaltung im klassischen Sinne, so zu produzieren, dass einem Netflix-Anspruch genügt, ist super schwierig, weil da kannst du gar nicht so viel anders machen. Und das merkt man, finde ich, an dem Ding so ein bisschen. Das ist super glatt produziert.
Dir ist das zu schön?
Nee, ich finde, das sieht schön aus, aber dadurch verliert es natürlich so ein bisschen was Reales, dass da wirklich gerade 2 Leute sich gegenüber sitzen und daten. So.
Lustig, das hatte ich bei dem, was du, da reden wir nachher nochmal drüber, erinnere mich daran, bei dem, was du mitgebracht hast, hatte ich das gleiche Problem auf eine coole Art. Das stimmt, je schöner das produziert ist.
Finde ich gar nicht. Ich bin total überrascht, wie sehr diese eine kleine Idee, wir erzählen das parallel statt nacheinander, wie sehr das alles verändert und wie sehr das daraus ein ganz neues, spannendes Format, ich habe auch keinen Bock, Dating-Shows zu sehen. Und ich finde, die ist dadurch so toll, so überraschend. Es funktioniert so ein bisschen auch wie so eine Game-Show für den Zuschauer, weil du im Grunde die ganze Zeit miträtst, wer ist der oder die Date.
Das
Date, mit dem der oder die dann am Ende sich noch ein zweites Mal trifft.
Aber das ist ja immer bei Dating-Shows, ne? Dass man denkt, wen findet der jetzt wohl gut? Und dann glaubt man es zu wissen und dann ist überraschenderweise dann doch nicht derjenige. Das hatte ich bei einer späteren Folge.
Ja, aber es ist halt viel kürzer, es ist viel schneller, es ist dadurch vielleicht auch egaler, aber, also ich habe ganz viele Sachen hier auf dem Zettel stehen. Ich bin der Einzige, der einen Zettel mit hat mit Notizen.
Ich habe dazu viele Notizen gemacht. Ich habe hier alle im Kopf.
Ich habe viele Sachen, die ich daran gut finde. Und eine, das ist mir erst heute, als ich mal darüber nachgedacht habe, aufgefallen. Das, worüber ich hier auch schon oft geklagt habe, dieses Furchtbare am Fernsehen zu sagen, du hast diese Interviews. Ich bin mal gespannt, wie gleich mein erstes Date wird. Ich stelle mir vor, es ist so und so. Zwischendurch, es läuft ja gerade nicht so gut. Hinterher nochmal, da war ich jetzt aber unzufrieden, wie es gerade. Diese furchtbare Doppelung. Alles weg. Es gibt kein einziges Interview. Das?
Ach so, Interviews, ja.
Nee, reflektierende O-Töne, ne?
Reflektierende O-Töne.
Oder auch gesetzte O-Töne.
Ja, ja, aber stimmt.
Da, die ich hasse, weil es so, so langweilig so eine Doppelung ist. Und es gibt kein einziges Interview, sondern alles, was wir sehen, ist, wir sind dabei, wie die sich treffen. Und es passiert, und es ist dann auch eine Sekunde später aufbau. Es ist auch ein bisschen egal, ehrlich gesagt. Aber es ist für 25 Minuten, finde ich, es beste Unterhaltung. Und weil es auch ohne so, das ist, jetzt bin ich schon mal den zweiten Punkt, dass ich dich zu Wort komme. Der zweite Punkt, den ich gut finde, es kommt so über ohne jede Überhöhung daher. Die gewinnen nicht eine Reise irgendwohin. Die treffen sich nicht auf einer Trauminsel, sondern die sitzen da in wohl irgendwie sehr schönen Restaurants in New York. Und es gibt nichts zu gewinnen. Es ist kein großer Deal. Wenn sie sich halt noch ein zweites Mal treffen, ist schön. Wenn nicht, wir erfahren auch nicht, was danach passiert.
Ja, das ist super.
Auf eine Weise hat das komplett die Fallhöhe genommen. Aber dadurch finde ich es angenehm beiläufig fast.
Ich finde es auch richtig gut, ohne Wenn und Aber. Wir dachten ja, das wäre Trash oder wir haben irgendwas falsch verstanden, als wir uns das, also Stefan und ich uns gegenseitig zuschoben, benannten wir da irgendein neue Trash, über den alle reden. Ich finde, es ist null trashig, wahrscheinlich auch, weil es wirklich schön gefilmt ist. Mich flasht auch dieses, der Single fragt sein Blind Date eine Frage und man stellt dann eine Folgefrage, die aber an den nächsten Single gestellt ist. Du weißt im Grunde immer auch nicht, wer gerade antwortet. Das ist, wie Arne schon sagte, super gut geschnitten einfach, wenn man das nicht peilt. Ich mag auch, dass nichts Aufregendes passiert. Ich finde das richtig, richtig gut. Es ist ein bisschen klischeehaft, weil die halt in der ersten Folge sucht ein Mann eine Frau, in der zweiten Folge sucht eine Frau einen Mann, in der dritten Folge suchen Schwule, in der vierten Folge suchen Alte, glaube ich, richtig? Mhm. Und dann kommt auch nochmal eine lesbische Frau, sucht eine lesbische Frau. Und andererseits denke ich, das waren die Folgen, die dritte Folge mit den Schwulen war die, die mich am meisten berührt hat, die ich am besten fand. Klar ist das klischeehaft, aber warum nicht?
Es aber geht genau um alle.
Nee, man hat so das Gefühl, jetzt muss noch jede Form von Liebe abgedeckt werden. Aber ich sag ja, mein zweiter Gedanke ist sofort, ja, aber diese Menschen existieren. Diese Menschen suchen Liebe. Jeder mit jedem, gleichgeschlechtlich, nicht gleichgeschlechtlich. Insofern ist es auch komplett richtig. Ich finde ein bisschen komisch. Ich finde die erste Folge am schwächsten. Dieser Luke ist so sehr steif.
Der wie so ein All-American.
Exakt. Yeah, ne? Der erzählt nichts. Der fragt auch nicht richtig. Der ist steif ohne Ende. Der ist unsicher ohne Ende. In der zweiten Folge.
Das fände ich nicht schlimm. Steif und unsicher ist ja so ein bisschen auch der Reiz, das zu gucken. Also es sind jetzt gar nicht so viele peinliche Situationen, aber natürlich sitzt du schon auch dabei, wie bei dieser Situation, die fast immer an irgendeiner Stelle peinlich wird. Irgendwas sage ich jetzt, bin ich jetzt im Fan aufgetreten.
Das
fände ich
nicht schlimm. Das ist auch das Ding an Blind Dates, dass man tatsächlich, stimmt, vielleicht ist die Unsicherheit auch wertvoll, aber in dem Fall habe ich die zweite Folge nur geguckt, weil ich dachte, ich muss ja auch noch eine zweite Folge gucken.
Ja, die erste ist nicht die beste.
Exakt. Und die zweite ist zauberhaft, das ist mit Gurky, eine Frau, die wiederum an einen Typen gerät, wo es am Ende wirklich relativ schnell zur, also die sich irgendwie streiten und da auch, wie Stefan gesagt hat, keine Interviews, wo sie sagt, also das hätte ich jetzt nicht gedacht, sondern du siehst nur, wie sie komplett überfordert ist davon, dass der Typ kurz also scheiße wird, du siehst, wie sie durchatmen muss, aber es gibt nicht ein Wort von ihr dazu, das ist fantastisch. Die dritte Folge ist bis jetzt meine liebste, weil das ist Lex, so ein super smarter, sexy, schlau, reflektierter Schwuler. Ich fand ihn richtig gut. Ich fand ihn auch sogar richtig hot. Ich mochte, wie der war. Der war sexy, weil der auch die ganze Zeit Sexwitze gemacht hat, aber auf eine coole Art irgendwie. Der war schlau, der war interessiert und mich hat da gekriegt, dass die Themen deeper waren. Die haben ja dann tatsächlich so über Coming-outs gesprochen und ob das, wie die, das war bei denen und noch irgendwas anderes, was ich vergessen habe. Die hat mich richtig berührt, die Folge sogar. Also ich mag das, ohne Wenn und Aber mag ich das gern.
Ich möchte sehr für die vierte Folge werben. Das ist die mit Leonard, der ist 70, ist verwitwet seit 3 Jahren und die Frauen, die er da datet, sind auch die meisten um die 70. Das ist so berührend. Es hat auch da nochmal so eine ganz andere Dimension, weil die natürlich über ihre früheren Beziehungen reden. Es hat da, finde ich, so eine andere Tiefe. Die haben auch eine andere Art. Ich hätte jetzt was gesagt, die sind reifer, das klingt so albern, aber natürlich sind die reifer und trotzdem sind die jetzt gar nicht unbedingt erfahrener, was diese komische Dating-Situation angeht. Da hatte ich richtig ein Kloß am Ende im Hals, weil es wirklich ganz schön war.
Ja. Aber stört euch dieses Überproduzierte nicht? Vielleicht gucke ich dann zu sehr auf bestimmte macherische Dinge, aber mich hat's eher ein bisschen rausgerissen, weil ich gebe euch total recht, das ist so, ne, genau wie ich gesagt habe, ist auch ein mega Cast im Übrigen, ne, auch bei Luke, wenn du dir anguckst, oder dem ersten, wie hieß der
Luke? Ja, Luke.
Genau, ne, wenn du dir anguckst, wie unterschiedlich die 5 Frauen sind, die er trifft, ne,
und auch was,
genau, manche gehen dir auf den Sack, manche sind cool, manche sind dir egal, so, ne, das ist schon super besetzt und so, also handwerklich merkt man, das ist super. Ich glaube, insgesamt das Dating, also wenn du dir Dating in Deutschland anguckst, dann sind das eigentlich immer entweder trashige Sachen oder halt so Schwiegertochter gesucht. Okay, und das war kein Oder. Ja, ne?
Ich wollte gerade sagen.
Und na, trashig meine ich jetzt halt so Bachelor und so. Ne? Aber, ja. Und ich glaube, das liegt halt daran, dass die Amis natürlich grundsätzlich traditionell eine ganz andere Datingkultur haben. Das heißt, also da hast du ja so das klassische, hier das erste Date, da wird nur geredet, auf dem zweiten Date kannst du dich schon mal anfassen, auf dem dritten Date vielleicht knutschen, auf dem vierten oder so. Ne? Und ich glaube, das funktioniert da nach ganz anderen Regeln und nach einer Systematik, deswegen ist Dating da ein größeres Thema. So, aber also ich muss sagen, ja, also so das Unterschneiden, wie man das nennt, ne, von den Gesprächen, das hat man, habe ich jetzt auch schon.
Das ist ein neues Ding gesehen, gerade, ne?
Ja, das gibt's
ist
schon
mir bei
lange,
der passt also, schon auf. Also auch in der Fiktion gibt's das. Und was wir nachher noch besprechen, da war das auch. Irgendwie scheint das gerade so ein Ding zu sein, Sachen zu unterschneiden, was manchmal schön ist, manchmal ein bisschen nervt, weil man nicht mehr durchsieht.
Finde ich auch.
Aber mich hat gestört, also es fällt auf, dass es so schön ist, dass man ganz manchmal, also schön gefilmt ist, dass man manchmal vergisst, dass das also eigentlich echt ist. Das wird einem ja schon immer suggeriert durch eine rumpeligere, nicht so gute Kamera oder so.
Ja, und Dating aber ist ja häufig auch rumpelig
miteinander. Aber stören tut's mich nicht, dann finde ich es irgendwie eine sexy neue Erzählform, weil ich weiß trotzdem, dass es echt, das sieht man einfach an den Menschen. Und gleichzeitig ist es was für das Auge, warum nicht?
Ich würde gern mal so ein Making-of sehen, weil also die haben ja viele, viele Stunden Material, die sie dann am Ende zusammendampfen. Und trotzdem hat man wirklich das Gefühl, dass die Leute komplett die Kameras vergessen. Was ja angesichts dessen, dass das ja nicht irgendwie so eine kleine, wie immer die dann heißen, TV oder was das, also damit das so gut aussieht, musst du da ja einen gewissen Setup auch haben an Technik. Und
muss man oder sind die neuen Kameras von heute nicht alle können?
Nein, sowas? Nein, es gibt natürlich, die sind nicht mehr riesig, die qualitativ hochwertigen Kameras, aber trotzdem merkst du, dass das lustig ist ja trotzdem, ich weiß nicht, ob das bei den welche Amis jetzt Einfältigkeit unterstellen würde, wäre es vielleicht gemein, aber ich glaube tatsächlich, dass Protagonisten relativ schnell vergessen, dass sie eine Kamera davor haben. Das ist wirklich so. Also man wundert sich immer wieder, wie schnell irgendwie Leute nach einer Stunde Sachen auferzählen und aufmachen, wo du denkst, ey, das erzähle ich nicht mal meinem
das
besten Kumpel.
Das ist wie bei
Kutner
Plus 2, da warst du doch auch sogar, also ich weiß nicht, ob du jemals die Kameras vergessen hast, aber da rennen ja trotzdem vier Leute mit einer Kamera rum und irgendwann bist du aber so am Tisch miteinander beschäftigt mit Essen und Reden.
Nee.
Ja, nicht, nicht vergessen im Sinne von komplett vergessen, aber man gewöhnt sich irgendwie daran. Ja. Das war doch eine Dating-Show und als Geschenk gab es, dass wir zwei jetzt Freunde sind.
Das hatte ich gewonnen? Ich wollte Annette Frier gewinnen.
Ach so, naja, die konnten wir uns nicht leisten.
Ach, na, aber es ist, naja, es ist ja trotzdem ganz schön geworden.
Außerdem ist das doch.
Also du glaubst, die können die vielleicht nicht vergessen? Oder
ich würde es gerne mal sehen, weil es ist ja auch nicht nur eine, ich weiß, ich habe jetzt gar nicht so
mitgezählt. Sind die weiter weg oder so und zoomen gut?
Ich habe auch mal so versucht, mitzuzählen. Nee, es sind eher vier.
Okay.
Tatsächlich. Und in der Tat, ne, das kannst du so bauen, dass die im Dunkeln sind, die Kameras, dass die schon auch ein Stück zurückgesetzt sind und so. Ne. Ich glaube schon, dass die darauf geachtet haben werden bei der Produktion.
Aber die sitzen an der Bar. Also das sind schon so Situationen, wo ich dann mich manchmal ertappe und denke, Moment, wo ist denn da jetzt die Kamera, dass die beiden so sehr, also entweder aufeinander fixiert sind oder auch wenn es gerade schief läuft, habe ich trotzdem nicht das Gefühl, also du merkst, zwischen denen funkt gerade gar nichts mehr. Aber ich habe zumindest nicht das Gefühl, dass die jetzt deswegen
so Bauerntheater wird.
Ja.
Ne?
Ja. Aber wie gesagt, die haben natürlich auch massig Material. Also die aus der Menge.
Also ich habe mich ein paar Mal gewundert, wie exakt die Schnitte sitzen, weil tatsächlich die haben teilweise in eine fahrende Kamera, da bewegt sich eine Kamera und der Schnitt wird in der Bewegung in der Stadt und ein anderer Protagonist haut auf. Ne? Und das war wirklich teilweise sehr, sehr on point. Ich habe das Gefühl, das war schon sehr gut vorbereitet einfach. Ne?
Ich finde das nicht schlecht.
Muss so sein, meine. Ich glaube, das passt.
Ich wollte gerade sagen, ja, man ist ja schon ganz verwöhnt inzwischen, die machen ja alle Netflix-Sachen, sind ja in erster Linie erstmal super, super schön, also auch die ganzen Dokus und im besten Fall sind sie dann auch noch gut. Aber ey, warum nicht? Das kann doch ruhig der neue Standard sein und werden für so Doku-Kram, dass es auch schön aussehen darf.
Ja, an der These, an dieser Stelle könnte ich mal eine meiner Thesen loswerden. Gerne.
Ja, bitte.
Ich glaube tatsächlich, was ganz interessant ist, Netflix hat am Anfang irgendwie 5 fette Serien gemacht. Die wurden in den USA hergestellt, waren auf einem mega hohen Niveau. So, was passiert jetzt gerade? Netflix wird immer regionaler. Die haben jetzt ein Büro in Frankreich aufgemacht, haben eins in England aufgemacht, machen eben jetzt eins in Deutschland auf und wollen dann lokalen Content produzieren. Und das Erstaunliche ist, dann sitzen quasi an den Schaltstellen auf einmal nicht mehr irgendwelche super ausgebildeten amerikanischen Screenwriter, sondern halt die gleichen Typen, also so Leute wie wir. Ne? Nicht ich, aber natürlich Leute, die irgendwie jetzt bei uns in der Branche arbeiten, mit denen wir jetzt zu tun haben, die jetzt vielleicht beim Sender XY arbeiten und dann zu Netflix wechseln und dann. Insofern, was ich sagen will, ist, ich glaube, dadurch, dass Netflix immer breiter wird und immer mehr Programm macht und auch immer regionaleres Programm machen wird, wird zwangsläufig sich auch die Qualität ein Stück weit verändern. Weil du natürlich bei 5-Serien kannst du irgendwie voll zuschlagen und ein riesen hohes Niveau halten.
Oder
und
die setzen
und
Standards. Ich könnte mir vorstellen, dass
aber
der Typ
halt
in Frankreich
viel mehr Geld
machen
als die Fernsehleute. So, das ist so. Ja. Na, also es ist jetzt nicht so, dass
ja, aber
du
Technik wird doch auch besser.
Bei einer Netflix-Produktion auf einmal denkst, ah geil, haben wir es dreifache, hauen wir mal richtig einen raus. Ist nicht so.
Aber wenn du jetzt so einen Sechsteiler hast, wie dieses Dating Around, das wird ja vermutlich deutlich mehr gekostet haben als eine normale Dating-Show. Aber jetzt auch nicht so exorbitant viel. Dafür, dass das dann jetzt auf der ganzen Welt geguckt wird und es einen kleinen Hype darum gibt. Also das rechnet sich ja schnell für die. Und die sitzen ja auf Trilliarden Dollar. Das ist ja, also die Größe, die das Ding angenommen hat, ist wirklich furchteinflößend.
Wisst ihr, was mich ein bisschen genervt hat? Aber das wäre auch nicht zu ändern gewesen, sonst hätte es andere Abstriche gegeben, dass es einem tatsächlich durch die gleiche Klamotte suggeriert wird oder irgendwas eigentlich die tun. Es ist ja klar, dass das nicht am gleichen Abend sein kann, weil die treffen sich noch im Hellen und das endet im Dunklen. Und trotzdem hat der Protagonist immer die gleiche Klamotte an. Und das macht mich so ein bisschen wuschig, weil ich dann so denke, wie und wie haben die es gemacht? Weil Luke steht zweimal hintereinander im Vollmond. Es gibt, also das ist so,
also, aber das Kommissar ist jetzt Kuttner. Es ist aber jetzt kein Geheimnis.
Nee, aber
es sind fünf Abenden in Folge.
Aber wieso war da zweimal Vollmond?
Ja, naja, weil jetzt der am nächsten Tag immer noch so ähnlich aussieht wie Vollmond und weil die eine ein bisschen doof war, auch ehrlich gesagt.
Ja.
Aber das ist so schade, weil es so ganz klar, dann hätten sie doch auch andere Klamotten anziehen können, aber dann hätte man die Schneiderei nicht so schön machen können.
Aber das kennst
können.
Du doch von The Voice schon. Da ist das auch immer so. Ist dir noch nie aufgefallen, dass die Coaches immer das gleiche
The
anhaben?
Voice, nee.
Oder so? Also bei ganz vielen Formaten, die an mehreren Tagen produziert werden und später zusammengedampft werden in eins, haben die immer die gleichen Klamotten an.
Ja, aber bei The Voice macht es auch Sinn. Dann kann man so tun, als wäre es eine große
Sendung.
Aber da
siehst du halt, dass dann irgendwie Lena oder wer auch immer irgendwie 10 Folgen lang in den Blind Auditions immer die gleiche Klamotte anhat.
Also und das ist gut, weil wenn ich versehentlich reingerate bei DSDS, wo die das nicht machen,
das absurd,
und du
ne?
hast dann zwischendurch Dieter in irgendeinem anderen schrecklichen Pulli, statt dem furchtbar schrecklichen Pulli von und vorher.
Ja, verstehe.
Ich
also, okay.
Ich wollte noch, ich habe ein bisschen darüber gelesen, es gibt ein Interview auf Vulture, verlinke ich dann auf kleinesfernsehballett.de mit den Machern. Und das war echt interessant, weil der Typ, der das, einer der Macher, hat früher lange Bachelor gemacht und sagt, er hat sich vor 3 Jahren aus diesem ganzen Geschäft Bachelor und all die Ableger verabschiedet, weil er das wirklich so doof fand und durch und hat das jetzt lange noch gemacht. Und war dann aber Feuer und Flamme dafür und sagt, das wäre das neue Mantra, das alte Mantra in der in dem Geschäft wäre gewesen, wir nehmen normale Leute und bringen sie in ungewöhnliche Situationen. Und jetzt sei das neue Mantra, wir nehmen normale Leute und zeigen sie in gewöhnlichen Situationen. Das fand ich ganz spannend. Also in diesem Setting, was ja im Grunde so ein normales Dating-Setting ist. Und das andere, dass die halt wirklich ewig gecastet haben und dass sie der Casting-Firma auch sehr deutlich gesagt haben, geht nicht nur in irgendwelche Nachtclubs oder so, sondern geht in Bibliotheken und Buchhandlungen und sowas und versucht Leute zu finden, die jetzt auch nicht so sehr sich unbedingt vor der Kamera produzieren wollen. Mhm. Also du hast natürlich ein paar dabei, natürlich kriegst du, glaube ich, auch eine bestimmte Art von Leuten. Aber ich finde, man merkt das und anscheinend war es auch eine große Sache, diese Folge mit den 70-Jährigen. Da hat die Casting-Firma wohl auch gesagt, sucht alte Leute und zwar nicht ältere wie sonst beim Fernsehen, was heißt 30 plus, sondern bitte 60 oder 70. Und die haben wohl auch da monatelang gecastet, bis die dann irgendwie Leute
haben. Aber finde ich auch gut gelungen. Es ist wirklich jeweils bei allen Leuten eine gute Mischung. Es ist immer jemand dabei, den man echt angenehm findet. Ich mochte bei Gürki, ich weiß nicht, spoilert man, wenn man sagt, wer wen genommen hat?
Ja, aber sowas von.
Okay, ich mochte den einen ganz gerne, der so albern war. Ich weiß, wo sie irgendwann auch darüber gesprochen haben, dass er so
gut...
Ach so.
Doch, ich hab's gesehen, aber ich weiß nicht, wer wen du
meinst. Egal, aber was ich mag, ist, dass es insgesamt auch die Möglichkeit gibt, und das wird auch bei genutzt, kein Date zu haben. Da war ich so ein bisschen überrascht, als das passierte und dachte, wie? Und dann dachte ich, ja, aber genau so ist es. Manchmal ist bei 5 keiner bei. Warum soll die sich jetzt für die Kamera da irgendjemanden noch suchen? Und so fand ich super.
Es war insgesamt irgendwie angenehm wenig formatiert, fand ich so. Ne?
Also, das wollte ich gerade sagen.
Dass man quasi aus der Date-Situation heraus, die waren ja auch immer in unterschiedlichen Situationen, mal saßen im Restaurant, später waren sie mal in der Theke, es war immer anders. Und es war dann eben auch nicht so, und jetzt musst du dich von 2 Kandidaten verabschieden. Und jetzt sind noch 2 über.
Ja.
So, ne? Und wen wird sie nehmen? Also das ist halt
und
irgendwie,
das zweite Date sieht man noch nicht. Man sieht noch, ob sich entschieden wurde.
Das ist ein bisschen
wurde.
Schade allerdings auch.
Ja, es
ne?
ist
so
schade, aber das ist,
so, fuck,
ja, aber das ist eben auch genau
nicht?
Richtig. Ja. Wir genau, ne, weil man auch denkt, gut, das sollen die für sich haben. Ja. Man hat dann sofort das Gefühl, dann geht ihr mal in den Sonnenuntergang.
Aber es ist auch da, man sieht teilweise auch, wie die Telefonnummern tauschen. Also ja, der Deal ist, mit wem gehst du in dein zweites Date? Das ist aber auch da nicht formatiert. Aber mit den anderen darfst du keinen Kontakt haben. Es ist erstaunlich entspannt und dafür aber auch...
Und modern und so. Es ist wirklich gut.
Ja. Ja.
Aber Stefan, was ich interessant finde, ist tatsächlich, und da, ne, also das ist ein so unfassbar zentraler Punkt, das wird oft so übersehen, ist tatsächlich, wie viel Zeit und Geld nimmt man sich für Casting. Ne? Mhm. Weil ganz häufig hast du halt so 0815 Leute da sitzen und dann kriegst du auch nur 0815 Geschichten erzählt. Und wenn du aber 3 Monate lang castest, dann sagt, hat der Sender bis dahin schon das Interesse verloren häufig. Ne? Also das heißt also, man muss echt mal eine Lanze brechen für ausführliches Casting. Das ist echt so entscheidend. Und wenn du da nicht die Fressen hast, die sowieso irgendwie unbedingt vor die Kamera wollen und sich produzieren wollen, ne, dann ist das schon die halbe Miete, ehrlich
gesagt. Und das ist ja auch bei Game-Shows so. Also es gibt so viele, ich glaube auch gerne öffentlich-rechtliche Game-Shows, wo jetzt nicht die Kandidaten dadurch hinkommen, dass sie irgendeinen Quiz gewonnen haben oder irgendeine Frage richtig beantwortet haben, sondern die gecastet worden dafür, dass sie unterhaltsam und originell vor und der Kamera so sind. Auch hier bei diesem, wie heißt denn diese Elton, weißt du, wie die neue Elton-Show heißt?
Wer weiß 1000? Denn sowas?
Nee.
Achso, alle gegen
einen. Alle gegen einen. Da waren die Kandidaten auch so darauf gecastet, wo du merkst, dass der Redakteur irgendwie gesagt hat, wir brauchen, also weil es, der Druck ist natürlich auch riesengroß. Du hast da einen Kandidaten über, weiß nicht, 3 Stunden, der da steht. Natürlich kannst du da jetzt nicht jemand das Risiko eingehen, dass da jemand steht, der da kein Wort rauskriegt.
Du fandst die Kacke, die Schwangere, ne? Ich fand's ja fast ganz angenehm.
Aber das hast du häufiger, dass dann so Leute da rauskommen, wo du wirklich merkst, die ist aber originell und sagt immer so schlagfertige, freche Sachen. Ja. So, nee,
das haben die nicht gemacht. Da mochte ich auch die Schwulenfolge so unfassbar. Der eine eher so zarte, zurückhaltender Asiate, dessen Name ich nicht mehr weiß, der dann aber auch so eine Drag-Persönlichkeit hatte und super witzig war und so Sachen, die man tatsächlich bei einem Date auch erst merkt nach so 10 Minuten. Man macht ja immer Schublade, du bist vermutlich so und so und dann sind die ganz anders. Der kleine Verrückte mit dem Zwirbelbart, der am Ende noch sagt, naja, ich habe die ganze Zeit über mich gesprochen, ich nehme an, habt ihr beide nicht gesehen?
Nee, doch, ich hab's gesehen.
Ich nehme an, du willst mich eh nicht wieder treffen, oder waren ein paar tolle, also wir unterm Strich empfehlen wir es schon.
Ja,
ne?
Ich kann es voll empfehlen. Es ist auch zum einfach weggucken und vielleicht wieder vergessen. Aber auch mit Leuten einfach drüber reden und wie kann das denn sein, dass der das war? Und,
genau. Dating Around auf Netflix. Yep. Wollte ich zusammenfassenderweise nochmal sagen. Die zweite Sache, die wir geguckt haben, ist eine Stadt sucht einen Mörder. Ist das eigentlich die erste eigene Riesenproduktion? Also läuft auf TV Now und ist auch produziert von... Genau.
Das ist ein anderer Pfiff als in der... Mach mal den. Nein.
Nein, das ist aber sein RTL-Film.
Ja, das habe ich schon verstanden, aber es kommt ein Pfiff in der Serie.
Ja, der ist, warte.
Ach so,
Diese Zirkusnummer, jetzt weiß ich es nicht mehr.
In der Halle.
Arne, wir konnten schon mal gut zusammenfalten.
Mit den Scorpions, Mann, da endet es.
Stimmt, ach, die Scorpions. Ja, sag du mal.
Co-Produktion irgendwie von RTL und ORF. Im ORF lief es ganz normal, jetzt auch im ORF. Und das nutzt RTL jetzt, um seinen Angriff auf Netflix durch TV Now.
Ja. Wobei, kleiner Insight, ich habe gehört, es war ursprünglich mal für RTL Crime produziert. Und sie haben dann beschlossen, das ist so gut geworden. Das möchten wir gerne woanders
hin tun. Das wäre auch absurd, dass auf RTL Crime...
Entschuldigung, das haben die beschlossen. Das war jetzt nicht 1:1 meine Meinung.
Erinnert mich später daran, dass ich eine Frage habe zu Co-Produktionen. Habe ich mich tatsächlich gefragt, stelle ich aber nicht jetzt.
Nimm doch diesen Google-Schreiber, schreib auf den Zettel Co-Produktion.
Co-Produktion.
So ein Lifehack hier.
Lifehack, danke schön.
Dinge, die man mit Papier und Google-Schreiber machen kann.
Also,
das soll ich jetzt zusammenfassen. Ja. Also ich fange mal historisch an, das ist im Grunde ein Remake oder inspiriert von dem berühmten Film Eine Stadt sucht einen Mörder von Fritz Lang 1931. Großes, gilt irgendwie als einer der besten deutschen Filme. Also
inspiriert
Filme
von, ist sogar der Name ist der gleiche, der scheint schon sehr genau so zu sein.
Also inhaltlich ist es nicht genauso. Es hat ganz viele Anspielungen, aber es ist nicht die gleiche Geschichte.
Das durchgelesen hat, das Gefühl, da war ganz schön viel. Sehr
da
gleich.
Ist auch ganz schön viel, aber es ist nicht dasselbe.
Ich wollte keine Korinthen packen, Entschuldigung.
Streitet euch doch nicht.
Die Leute.
Gemacht von David Schalko, den wir hier schon gepriesen haben, ich jedenfalls für Braunschlag, ein österreichischer Regisseur. Die Geschichte spielt in Wien heute. Die Stadt wird erschüttert von mehreren Kindermorden.
Von mehreren Kindern.
Kindern, genau. Und schildert die Suche nach dem Mörder dieser Kinder mit unfassbar vielen Nebenfiguren und Nebensträngen, unter anderem so einem politischen Strang, der Innenminister, der das ausschlachten will für seine Zwecke und da eine große Kampagne rausmacht, der Boulevard-Medienmann, gespielt von Moritz Bleibtreu, der dessen quasi Partner ist und versucht, da so die Stimmung anzuheizen.
Ist doch eh so, und das hatte ich nicht ganz verstanden, so eine Art eher so eine Mediengruppe und die ist eher rechtsgerichtet. Ne? Ich hatte das Gefühl, dass das also sehr eindeutig rechtsgerichtet oder volksnah oder wie man das heutzutage nennt.
Populistisch.
Nein. Du nennst manche das. Mhm.
Es gibt dann so einen ganzen Strang, die Verbrecher in der Stadt, also vor allem so das Prostituierten-Milieu, wie das nennt man gar nicht?
Die Unterwelt.
Die Unterwelt, angeführt von Sophie Reuss als große Zuhälter.
Ich möchte schon zwischendurch Geräusche machen.
Ich muss direkt an Kaktus denken. Mhm.
Die fühlen sich genervt, das ist eine große Parallele zum Originalfilm, die fühlen sich sehr genervt von diesen ganzen Ermittlungen und ihren Geschäften gestört und sagen dann, okay, im Grunde müssen wir jetzt selber anfangen, hier zu ermitteln, wer es dann war, das dann, damit wir hier wieder Ruhe haben.
Deswegen sucht auch eine ganze Stadt einen Mörder, weil nicht nur die Polizei, sondern alle anfangen.
Genau, es gibt, wie gesagt, ganz viele Nebenfiguren, Nebenstränge, es sind alle, aber das ist vielleicht schon ein bisschen Bewertung, nee, aber es sind, kann man schon so sagen, einfach auch als Inhaltsangabe, es sind alle Arschlöcher, verdorben, fies, dreckig, hinterhältig. Mir fällt bislang nur ein von den, ich habe drei Folgen gesehen, da ist, glaube ich, nur eine Figur dabei, die noch nicht in irgendeiner Weise völlig arschlochhaft aufgetreten ist. Ja, und das sind 6 Folgen, dreiviertel Stunde.
Und man kann alle auf TV Now schon kicken.
Richtig.
Welche Figur meintest du?
Die Polizistin. Diesen alten Sorgerechtsfall.
Die graue, ältere, ja.
Ja, nicht die Chefin, nicht so. Die Polizeichefin,
die
sondern
Lockenpolizistin.
Die diesen alten Sorgerechtsfall da irgendwie aufklärt. Das ist die nach 3 Folgen, wo ich sagen würde, die einzige Figur, die nicht die totale Arschloch
ist. Wieso, was ist mit dem Lehrer?
Naja, excuse me. Der Lehrer stand auch bei der Eröffnung von Unicorn im Publikum und
stimmt.
Hat mich aber
auch gewundert tatsächlich.
Nee, aber beim Typ, Lehrer wissen wir noch nicht.
Ich finde, der Lehrer ist von Anfang an so ein bisschen, weiß man auch nicht. Ja. Naja, ohne was zu spoilern.
Ich weiß ja auch nichts. Also.
Nee, so wollte ich es gar nicht.
Darf ich alle etwa gleich verhalten? Ich habe auch die ersten 3 Folgen geguckt.
Nein, Mutti hat die 5. vielleicht sogar, die 4. Haltet euch fest, ich finde es richtig geil. Mein Österreichisch ist inzwischen ja auch fließend, nachdem wir neulich den Pass geguckt haben.
Sag mal was.
Gebiete. Ich höre auch viel Wolfgang Amos. Das ist mein einziges Problem, ist so ein bisschen, wir hatten ja gerade erst neulich so österreichische Crime-Geschichten, aber ich bin total überrascht, ich finde es richtig gut. Es hat lauter kleine Problemchen, wie alles lauter kleine Problemchen hat, aber es sorgt dafür, dass ich das fertig gucken will. Wer alles mitspielt, ja. Alter Falter, ganz weit oben in meiner Herzensliste ist tatsächlich Sophie Reuss als die böse Königin. Es ist recht märchenhaft, findet ihr es auch? Das mag ich auch. Nicht so, dass es nervt, aber zwischendurch ist es manchmal ganz komisch, zeitlos und Schnee und Ballons und so weird. Das musst du auch erstmal schaffen, das so zu machen, dass es nicht so dolle nervt. Und Sophie Reuss als die böse, böse, böse Königin und Udo Kier spielt einen, ich weiß gar nicht, was der
Udo
ist.
Kier?
Obdachlos?
Ist der nicht so?
Nee, Obdachloser im Pelzmantel.
Ja, Fuchs,
der heißt der Fuchspelzmann heißt der Fuchs, im Abspann.
Genau, riesiger Fuchspelzmantel, fotografiert. Man weiß gar nicht, wo der herkommt, aber wie toll der mit diesen großen, kalten, blauen Augen und diesen Mäntelchen und aber wiederum ganz zart irgendwie ist. Moritz Bleibtreu hat mal Lars Eidinger, den ich ja unfassbar sexy finde. Und ich kenne keine österreichischen Schauspieler, meine Mitbeguckung, wer da hat gesagt, dass die aber auch recht berühmt sind. Die müssen also ordentlich Star-Geld gezahlt haben.
Kannst du so mal den einen Namen sagen, auf den ich die ganze Zeit warte, den Überraschungsschauspieler?
Ach, Bela.
Ja.
Ja, aber alter Walter, der macht das nicht so gut.
Doch, ich finde, das funktioniert in der Rolle.
Fand ich
das
auch.
Das ist das. Ja, aber die Rolle kommt ihm noch halbwegs entgegen.
Ja,
es gibt auch Momente, in denen er keine Rolle, also wirklich nur in Verhörzimmern rumsitzt. Und da dachte ich,
Du meinst, der ist nicht so gut im Verhörzimmer rumsitzen?
Nee, ich glaube, dass er tatsächlich nicht so, ich sag's jetzt, was soll's, hört da keiner zu. Ich glaube, dass der nicht so gut ist in klassischen Mumblecore, normales, entspanntes Schauspielern. Der kann so dieses...
Aber deswegen hat er ja auch eine richtige Rolle.
Exakt, ja, aber dann bist du ja kein guter Schauspieler, sondern denken die Macher, den Bela hätten wir schon gerne, lassen ihn den Verrückten. Ja,
oder die haben gedacht, wer soll den verrückten Seher spielen, das könnte doch irgendein...
Und Bela so ich.
Ja, genau.
Ich muss eine ganz blöde Frage stellen, habt ihr den sofort erkannt?
Also, naja, ja.
Okay.
Ich sag mal so, ja.
Okay.
Aber also bis oben in voll mit geilen Schauspielern. Was ich sagen will, ist, es gefällt mir wirklich gut und ich liebe die Polizistin. Die ist meine von allen meine Lieblingsperson, weil die ist ja so ganz klein für Leute, die es noch nicht gesehen haben. So eine kleine, rumpelige Frau mit sehr starken Locken, die unter einer Mütze gefangen gehalten werden. Die hat immer so einen kleinen Rucksack auf und vor allem ist euch aufgefallen, dass die immer ein Brötchen isst.
Ja.
Ist das nicht
eine Wurstsemmel, um genau zu sein.
Ich liebe die, die spielt gut, die Rolle ist toll, weil die so klein und bockig und ein bisschen daneben und aber zau. Oh,
aber
ich
auf diese Wurstsemmel wollte ich ehrlich gesagt noch zu sprechen kommen.
Ja, sag mal.
Weil, ohne Scheiß, muss jede österreichische Serie eigentlich immer irgendeinen dabei haben, der Wurstsemmel frisst. Das ist doch Kommissar Rex 1993, ohne Scheiß, ey.
Ach so, ich habe Kommissar Rex 1993 nicht gesehen, wir hatten im Osten ja nichts.
Ja, siehst du mal.
Ach, ich wusste nicht, dass das auch ein Ding ist.
Wie auch immer. Also, ja.
Ich fand das so süß in diesem riesigen, es gibt irgendwann so einen Moment, wo es eine riesige Sitzung gibt und alles wichtig und alle sitzen und sie hat so auf dem Tisch, auch ohne Teller, einfach ihr Stuhlchen liegen. Ich liebe die. Aber sagt ihr erstmal, wie ihr es findet. Wir können ja noch im Detail.
Stefan, willst du mal anfangen? Ich hab ehrlich gesagt versucht, weil ich dachte, ich bin jetzt hier heute bei euch eingeladen, muss ich super meinungsstark eine Meinung haben.
Nö.
Und ich habe ehrlich gesagt mich nicht so richtig entscheiden können, wie ich es fand. Es gab, ich habe reingeguckt, am Anfang hat es mich genervt, gerade das, was du so gesagt hast, diese...
Das Märchenhafte?
Ja, diese Sachen zwischendurch mit diesem Ballon und diesem Clown und dann stehen die immer alle da um den Springbrunnen rum und du fragst dich so, warum, ey, was soll das? Und trotzdem hat es eine Faszination auf mich ausgeübt, die unabhängig von dem heutigen Hiersein mich dazu gebracht hat, weiterzugucken. Also es hat mich schon auch irgendwie gekriegt, aber es hat auch zwischendurch immer so Momente, wo ich so gedacht habe, oh, geht's auch eine Nummer kleiner, ey. So, das war so das, was ich hier und da hatte. Und trotzdem finde ich es spannend zu gucken, so. Ne? Es wäre wahrscheinlich, wenn ihr mich darauf nicht aufmerksam gemacht hättet, wäre ich nicht dran hängen geblieben, so. Aber jetzt, wo ich mich einmal darauf eingelassen habe, macht's schon Bock. So. Auch vom Look her und so, ne. Von der Art, wie es erzählt ist. Und ich wäre gar nicht aufs Märchenhafte gekommen, aber es ist eine super Referenz, finde ich. Also, es hat
tatsächlich man sieht was so die Neuzeit nicht so richtig. Also, klar gibt es iPhones und so, aber weil es auch der so ein, obwohl das in Wien spielt, ist das so wie so ein Dorf oder ist das der Teil nicht in Wien? Doch, ne. Aber so, das
sieht stimmt, sehr so, ja.
dörflich alle und der Marktplatz, ne? Alle kennen sich. Ja. Ich wollte noch einen Einwand sagen. Ich finde das vor allem auch gut für was Deutsches. Es gibt ja so wenig Sachen, die mich flashen in Deutsch. Ich könnte mir vorstellen, dass ich, das wäre das amerikanisch. Da hätte ich inzwischen höhere Ansprüche an die. Aber für so eine deutsch-österreichische Geschichte finde ich das wirklich gut gemacht.
Ich bin auch so ein bisschen zwiespältig. Also, mir geht es ähnlich wie dir. Also, es ist so drüber. Und man merkt, dass es Absicht ist, dass es so drüber ist. Und deswegen ist es auch irgendwie wieder okay.
Mhm.
Aber im Grunde schon dieser Clown, der Ballons verkauft. Und der Clown wird offensichtlich vom Menschen mit Down-Syndrom gespielt.
Und nicht ernst genommen, offensichtlich.
Also wir haben so einen Clown, der Ballons verkauft. Wir haben einen Bonbon-Verkäufer. Wir haben diesen Fuchspelzmann. Wir haben den Bela, der heißt der bleiche Mann. Wir haben so viel Reus als die Wilde. Es ist schon wahnsinnig viel. Dieser Innenminister ist in einer Weise drüber, dass es dann schon wieder geht. Also wenn die 5% den weniger übertrieben hätten als Karikatur, wäre es, glaube ich, furchtbar peinlich.
Ja, ja, ja.
Aber es war irgendwann, sind sie durch diese ganze peinliche Überzeichnung rüber und sind am anderen Ende wieder rausgekommen. Und dann ging es wieder,
geht's
weil
klar,
es...
Und dann geht's klar, ne? Ja.
Naja, so, es geht so halb klar, finde ich. Ja. Aber es hat dann so eine Fantasy-Märchen-Ebene, wo du denkst so, okay, dann dreht das alles über. Ich gucke es gern, ich finde, es sind ganz tolle Bilder da drin, diese Schneegeschichte. Und Schnee sieht im Fernsehen ja ungefähr nie echt aus.
Du weißt, ich bin streng, was Schnee angeht. Ist aber
der
gut,
Schnee war ganz schön geil, oder?
Wahrscheinlich war er echt, Leute. Das sind
ich glaube, es ist wirklich schwer, unechten Schnee
es
zu machen.
Es ist mir völlig egal. Es sieht fantastisch aus.
Guter Schnee, hochwertiger Schnee.
Ich glaube, die ersten zwei Folgen spielen auch nur im Schneetreiben. Es ist super. Die Bedeutung von dem Schnee bei dem Entdecken der Kinder ist, ich sage jetzt nicht mehr, ist das toll, das habe ich noch nie so gesehen. Und ich finde, es ist voller solcher visueller Ideen. Also ganz oft auch so die Kamera, die so von ganz oben auf eine Szene drauf guckt. Es gibt eine Szene, wo die in der Nacht, da ist inzwischen hat's dann ist der Schnee da den Regen übergegangen, wo so Taucher dann anfangen in der Nacht so ein Becken abzusuchen. Und dann siehst du so die Scheinwerfer drunter. Das ist irgendwie nur, ich weiß nicht, vielleicht 10 Sekunden oder so. Ich finde, das sieht so toll aus. Es ist voller solcher Sachen. Und jetzt kommt das aber so richtig als Krimi oder als Geschichte zieht's mich dann nicht rein. Ich guck das gerne,
voll,
aber ich
habe keine Pistolen gibt und keiner rennt weg, sondern es ist wirklich eher so Psycho oder Thriller und nicht Krimi oder weiß ich auch nicht.
Findest ist es dir nicht auch zu viel Elend? Also die wirklich jede.
Kann's doch nie genug Elend sein. Have you met me?
Ja, aber wie wirklich jede Figur noch so einen Abgrund hat und was die Mutter am Anfang ihrem Kind antut und
das
was dann mit dem...
Das ist doch super, das ist so undeutsch. Sonst gibt es einfach nur einen Mörder, ein Polizistenteam, mehrere Knarren, einen Staatsanwalt, der grummelig ist und dann sucht man 3 Stunden lang Mörder und am Ende findet man den. Und hier geht dauernd noch ein Deckel auf und das wird tatsächlich immer ein bisschen drüber. Mir ist das natürlich auch zu drüber, aber weil die es so schaffen, dass es wirklich so märchenhaft wirkt und es hat Humor und zwar ganz klein. Irgendein Autor, ist euch aufgefallen, dass es schon 2 oder 3 Mal die Situation gibt, wo verschiedene Leute immer das gleiche Wort sagen? Zum Beispiel, als es um Glitzer geht, da sitzen die drei Polizisten und der eine sagt Glitzer und dann sagt sie Glitzer und der dritte sagt Glitzer. Und also solche Sachen, das haben die schon zwei oder dreimal mit Absicht gemacht und auch schöne kleine weirde Momente, wie am Anfang die Eltern des verschwundenen Kindes, jeder mit einer roten Jacke auf dem Schoß nebeneinander sitzen. Das ist ja nicht nur tragisch, sondern das meinen die ja auch als Scherz. Also
diese ganze Jackengeschichte ist geil, was die mit den beiden roten Jacken machen.
Mhm. Und der Typ mit dem Hund, ich liebe wie Udo Kier, also wie gesagt, augenscheinlich obdachloser Fotograf oder was auch immer.
Mit einer Leica.
Ja, so, aber eine alte. den Vater von Rudi, so ein kleiner Junge und dessen dicken Hund, die ganze Zeit fotografiert. Und der Vater findet das natürlich furchtbar und möchte eigentlich irgendwas anderes. Ich weiß gar nicht mehr was. Und dann sagt Udo Kier, aber trotzdem, ich kann nicht kurz ein Foto von ihm machen. Und für so eine Sekunde verirrt sich dieser bullige Vatertyp in so einen Fotomodel-Moment und wo er so ganz kurz so posiert und dann erst merkt, warte mal, ich bin hier sehr, sehr wütend. Bitte gehen. So ganz, der hat, also wer immer das Drehbuch geschrieben hat, wobei das sollte ich vielleicht eigentlich wissen.
David Schalko und seine Frau.
Exakt. Mhm. Und die geben sich Mühe zu, die haben lauter so kleine Albernheiten und dafür bin ich eh immer zu haben. Und
also was mir gerade auffällt, während wir darüber reden, ist, dass es mich so ein bisschen vom Setting her, jetzt gar nicht von der Tonalität, aber von dem, wie es spielt, an eine meiner Lieblingsserien tatsächlich erinnert, nämlich an Broadchurch. Also kennt ihr Broadchurch?
Ah, ja, ich hab's geliebt.
Weil irgendwie so, also, ne, weil es wirkt so dörflich und es wirkt so, alle Figuren kennen sich und stehen in irgendeinem Verhältnis zueinander und wir wissen nur noch nicht so genau, in welchem eigentlich.
Die Polizistinnen ähneln sich sogar ein bisschen.
Genau, und irgendwie hast du diesen weirden also das ist mir gerade jetzt so aufgefallen, das hat ja, es ist nichts Kammerspielmäßiges, aber es ist trotzdem so, ne, also es ist ein sehr festgelegter Set, in dem du dich bewegst mit den immer gleichen Figuren und so. Und natürlich macht das irgendwie Bock. Aber mich reißt zwischendurch immer raus, diese Arty-mäßig. Und ich finde, Stefan, du hast das gut auf den Punkt gebracht. Also mir ging es ähnlich wie dir. Irgendwie macht es schon Bock zu gucken, aber auch nicht zu 100%.
Also ich bin bei 80% dabei oder irgendwas.
Das hat schon ganz viele tolle Sachen. Sophie Reuss, du wolltest noch was zu Sophie Reuss sagen.
Nee, ich finde nur, dass ich die super finde. Auch ist, das ist natürlich total drüber. Da passiert dann irgendwann was ganz furchtbar Unangenehmes mit einem Kaktus. Und die hat natürlich auch einen schwarzen.
Ich habe das im Flugzeug gesehen, die Szene. Ich hatte das Gefühl, mich in alle Richtungen umdrehen zu müssen. Nein, es ist nicht, was Sie denken.
Ich bin Medienjournalist.
Genau, ich darf das gucken.
Ich fand das fast ein bisschen drüber, weil es so unrealistisch war. Ich glaube, dass sie dann nicht ich meine die Wunden danach. Ich bin ja immer so,
weil
Für den Rest der ganzen Staffel hat die Frau ja den gesamten Kopf bandagiert, wo man denkt, naja. Aber ich mag eh Sophie Reuss. Und dann ist die ja auch, das ist eben das Märchenhafte, wenn die sich nicht zu sowas Märchenhaftem offensichtlich, wie du auch gesagt hast, committed hätten, fände ich es furchtbar. Aber man merkt, das ist kein Zufall. Vielleicht auch, weil sie nicht besser konnten. Aber was für eine gute Idee.
Nein,
ich meine besser konnten im Sinne von, deutsche Sachen neigen ja dazu, so zu sein, ohne Grund. Und vielleicht dachten die, ach, bevor wir es aus Versehen ohne Grund machen, lass uns doch dazu committen. Und dann hat sie eben auch so einen Stock mit einer silbernen Schlange als Knauf und ist komplett drüber. Und irgendwann fährt sie so Schlittschuh mit so einem kleinen Kind und hält sich aber an so einer Schlittschuhfahrhilfe.
Das ist toll. Die ganze auch das und die nächste Szene mit der Polizeidirektorin oder was
die ist. Exakt, da gibt es ein paar richtig coole Sachen. Ja. Ich mag einfach Sophie Reuss auch gerne.
Sehr beeindruckend, wie immer über Dinge redet, ohne über sie zu reden, ehrlich gesagt. Das ist wirklich, wenn man das so beobachtet, das ist sehr lustig. Nein, ich mache das gut. Ich hätte mich schon fünfmal verplappert. Ehrlich gesagt.
Achso, manchmal verplappern wir uns auch.
Man kann da jetzt auch nicht so viel
spoilern. Da kann man nicht spoilern.
Aber Sophie Reuss finde ich ein ganz gutes Beispiel. Ich liebe die, ich finde die ganz toll. Ich habe aber auch ein bisschen das Gefühl, sie spielt da die Szene, die Rolle, die sie immer spielt, nur auf 150%.
Ja, natürlich.
Aber da bin ich dann wieder so zwiespältig, dass ich denke so, ja, das macht Spaß, sie macht das auch wahnsinnig gut, vor allem wenn es dann halt ein paar Mal gebrochen wird, wenn es gerade so etabliert ist, wie unfassbar böse sie ist und dann.
Ja.
Und wie gut das ist, wenn man eine Serie hat, wo man einfach ganz oft von einem Hurensohn reden kann, einfach weil ein Hurensohn da drin vorkommt.
Genau, also tatsächlich der Sohn einer Hure, die ist schon super. Ich mag auch, zu irgendeinem Zeitpunkt sagt, streitet sich Lars Eidinger mit einer Ex-Geliebten oder irgendjemand und nennt die Fotze und sagt, du blöde Fotze. Und ich mochte das gern, weil so würden wir, wenn wir alle sehr, 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 sehr wütend sind, würden wir so reden. Im Fernsehen lässt man das ja aber nach wie vor nicht zu. Das Wort wird nicht benutzt und es ist auch kein schönes Wort, aber es ist ein sehr realistisches Wort für jemanden, der wirklich, wirklich wütend ist. Und das trauen sich die Deutschen mal nicht. Ich war dankbar dafür.
Ich glaube, an der Stelle hat es aber auch wirklich eine Funktion. Also es ist echt, wie du sagst, aber es hat, glaube ich, auch die Funktion, weil an der Stelle man ja plötzlich ahnt, dass er auch nicht nur irgendwie der irgendwie ein bisschen ein Arschloch ist, sondern vielleicht ein sehr, sehr viel größeres Arschloch, wie alle anderen.
Außer die Stullenpolizisten.
Da kommt auch noch was raus, die Stullenpolizisten.
Ich wollte meine Co-Produktionsfrage jetzt stellen. Ja. Ich hatte mich das schon bei der Pass gefragt. Offensichtlich ist das ja deutsch-österreichisch und da kann ich dich konkret fragen. Gibt es dann bei sowas in den Verträgen wie viel von der deutschen und der österreichischen Seite gestellt werden müssen an Schauspielern oder Produzenten?
Ich kann es jetzt in diesem konkreten Fall nicht sagen, aber es gibt auch ganz unterschiedliche Arten von Co-Produktion. Meistens ist einer schon im Lead bei einer Co-Produktion, weil es bringt halt nichts, wenn irgendwie 5 Kreative irgendwie durcheinander reden, die alle was Verschiedenes wollen. Das hat man sogar da schon begriffen, sondern meistens ist es so, dass, und ich weiß nicht, wie es in diesem Fall war, aber meistens dann einer eben schon klar den Hut auf hat und die anderen tatsächlich sich finanziell in erster Linie beteiligen und dann möglicherweise in der Besetzung oder bei den Drehorten mal ein bisschen schaut, dass man
ein Gleichgewicht herstellt. Ich dachte, das wäre wie so ein Medienboard.
Aber ich würde mal vermuten, so wie sich diese Produktion hier jetzt darstellt, würde ich vermuten, würde ich tatsächlich vermuten, dass es sich eher um eine österreichische Produktion handelt, in die jemand mit Geld reingesteckt hat. Aber ich weiß es schlicht nicht, ich kann es nicht beantworten. Aber so bei den Großen zum Beispiel, wo ich weiß, bei den großen Dokus, die BBC zum Beispiel macht, ne, so große Naturdokus oder sowas, da ist es dann so, da ist dann klar die Natural History Unit der BBC im Lead, weil die wissen, wie sowas geht. Und dann kommen halt die Franzosen, die Deutschen, dürfen ein bisschen Geld mit auf den Tisch legen und dürfen später in Credit schreiben, hat der WDR gemacht.
Okay, so, aber es müssen auch Löwen mitspielen. Das steht auch im Vertrag bei der großen Natur.
Die müssen sich mit irgendwem zanken und jagen.
Verstehe.
Ich muss einmal dir noch recht geben.
Das tut mir leid.
Also auch wenn es mir manchmal zu drüber ist mit dem Fantastischen, aber wie angenehm der Verzicht auf diese ganzen PPK-Rituale ist. Pistolen, Polizeipistolen.
Wir wissen schon lange nicht mehr, was PPK heißt. Ich glaube, Polizeipistolen-Krimi, dachte ich. Mhm. Also alles, was sehr so tatortig ist. Ja. Langweilig.
Das hat mich ja schon im Pass noch gestört, dass da so viele Standardszenen noch so hoch am Tatort und hier kommt die Pathologin und sowas. Mhm. Nichts davon da drin. Und ich wollte sagen, dass man das Original auf Amazon Prime sehen kann. Also aus von 1931.
Die Fritz-Lang-Geschichte.
Ja, und ich habe angefangen, das zu gucken. Ich dachte so ein bisschen streberhaft.
Ja.
Aber ich habe jetzt nur 15 Minuten geschafft. Das ist ganz großartig. Man muss sich das nicht mit so einem, es ist jetzt 70 Jahre, es ist 80 Jahre schon alt. Man muss nicht mit so einem, ich gucke jetzt mal so ein museales Ding angucken, sondern es zieht einen auch sofort rein und die Schuhe aus und es ist ganz, ganz fantastisch.
Und es ist auch, ist glaube ich ein bisschen untergegangen, es hat schon auch was sehr aktuell und politisches, was ich mag, weil es ja auch, der Name verspricht es ja schon fast, also erstens geht es auch um Flüchtlinge, ein Flüchtlingsmädchen ist auch verloren und diese ganze rechte Mediengruppe, die ja dann sehr, wir müssen unsere deutschen oder österreichischen oder wen auch immer Kinder schützen und so weiter, das ist schon auch auf so eine ganz interessante Art politisch, wie die dann auch so Hetze fördern können. Ne?
Es werden zu dem Innenminister, der aussieht wie der aktuelle österreichische Bundeskanzler. Ja? Also darf man nicht zur Seite lassen.
Ja. Also die
Wobei das vorher gecastet hat.
Der Aktualitätsbezug ist schon deutlich erkennbar.
Aber allein dieses Hetze-Ding und dann Fotos, Riesenplakate drucken, das ist nämlich, glaube ich, in dem Originalfilm auch so ein Ding, dass erst die Polizei anfängt und dann das eher negativ ist, dass die ganze Stadt anfängt zu suchen. Weil,
und auch da die Unterwelt.
Auch da die Unterwelt.
Mist, jetzt haben wir uns gar nicht so richtig gestritten, weil wir waren alle immer voll einer Meinung. Ne?
Ja, aber wir können uns gleich über deins streiten.
Meinst du?
Nee, ich glaube nicht, leider, fürchte ich. Weil sind alle fein? Möchte noch jemand Lobhudeleien aussprechen? Ach, der Udo Kier mit dem Apparat. Ich habe den Udo Kier.
Ich hätte gerne den Mantel von Udo Kier.
Nein, das darf man nicht mehr tragen.
Doch, weil der ist ja
weil
schon,
der schon tot.
Der
ist,
Fuchs
ne?
ist ja schon ja, ganz, den, ganz lange tot.
Erzähl das mal, Peter.
Ich glaube, ehrlich gesagt, wir haben so ein Ding noch im Keller hängen von den Großeltern. Wenn du mich demnächst
du
auf der Straße in so einem Fuchsmantel
siehst. Du könntest
ein
guter Udo Kier sein. Du bist ja auch mit den hellen Augen und den hellen Haaren.
Da musst du aber aufpassen, wenn ein Hund dann das riecht, den Pelzmantel, habe ich gelernt in dieser Serie, dann kommt er so von an und hält dich für einen Kindermörder.
Ist euch aufgefallen, wie viel der Fuchs insgesamt stattfindet in der Serie?
Ja. Also zweimal ist es mir im Kinderzimmer ist mir aufgefallen.
Richtig, gut aufgepasst.
Ach, Apotheke,
Moment, und bei dem Vorfall, wo die Jacke auf dem Spielplatz liegt, da ist ja der Fuchs.
Genau.
Ja. Dann siehst du den Fuchs an der Wand, sehr auffällig an der Tapete im Kinderzimmer.
Genau, das
und Udo Kiers Mantel, Freunde. Immer wieder Fuchs.
Wow.
Ah.
Der Fuchs.
Ich hatte sogar Fuchspelz vorgelesen, trotzdem nicht den Zusammenhang.
Aber vor allem im Kinderzimmer finde ich es krass.
Ja.
Weil da war ja die ganze Wand, flogen hier so 2000 Füchse entgegen, ganz klein.
Das ist gut eingerichtet übrigens alles. Da war irgendwie Set-Designer fast ein bisschen zu, wo man so denkt,
Das meine ich. Manchmal denkt man so, geht's auch eine Nummer kleiner.
Ja, aber der hatte Geschmack, der Set-Designer. Der hat gute Tapeten gesucht. Da gibt es ein paar Tapeten, die mir gut. Da ist so eine Wolkentapete.
Was du zum Geburtstag kriegst.
Ich weiß, eine Fuchstapete.
Aber was für Arschlöcher, alle bis in die Nebenfiguren.
Das ist mir original
selbst dieses,
nicht aufgefallen.
Dieses ganze Personal im Krankenhaus. Da sind so ganz viele winzige Nebenfiguren, die aber die ganze Zeit unglaublich gehässige Sachen sagen.
Ja, du hast recht.
Stehen so am Bett, ne?
Alles
geil, dass ich das gar nicht mehr mitbekomme. Dass es für mich die normale Welt ist, wenn überall Arschlöcher sind.
Denk mal über deinen Freundeskreis nach.
Vielleicht. Ich mag trotzdem die kleine Polizistin. Sie sieht aus wie... Wie heißt der? Es gibt doch diese Ami-Bücher, wo ist Frodo? Nee, wo man diese Suchbilder...
Nicht so, Frodo,
Irgendwas mit O.
Keine Ahnung, von dem
das ist ein riesiges Bilderbuch, wo ganz viel kleinteiliger so Kram ist und du musst immer
Waldo.
Eine Waldo. Ah. Die sieht aus wie Waldo, weil Waldo hat auch eine Mütze auf und draußen gucken so Locken raus. Ach, die mag ich. Ich muss das noch weiter gucken. Ich habe es sehr geliebt.
Ja, jetzt
habt ihr das mit den Schneekugeln verstanden?
Nein.
Gab es da was zu verstehen?
Auch, dass die immer runterfällt am Ende der Folge.
Immer fällt die runter und geht kaputt.
Ja, und es ist aber auch am Anfang, die sind ja am Anfang im Vorspann.
Ja.
Und es ist am Ende des Vorspanns immer eine andere Schneekugel.
Ah.
Du alter Detektiv.
Naja, was heißt Detektiv? Der Detektiv hätte jetzt ja noch rausgefunden, was es bedeutet.
Ja gut, vielleicht müssen wir dafür einfach noch weiter gucken.
Ja, vielleicht. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch nur so Teil von so ganz vielen kleinen Zitaten. Und wie gesagt, es gibt, also wenn man diesen Originalfilm kennt, es sind ganz viele Sachen so ein bisschen verfremdet oder einfach irgendwie drin. Diese Ballons sind fast original aus dem...
Das wollte ich nicht sagen. Die sind, also ich meine, es sind nur Ballons, aber die, wie geil die sind. Ja, man sieht ja am Anfang, wie die so hochfliegen und das ist ja eh, glaube ich, der Clou an dieser Art von Ballons. Aber wie menschlich, gruselig menschlich das aussieht, wie sich die Schultern bewegen und das verzerrte Gesicht. Also ich meine, es ist der älteste Trick der Welt, mit Ballons irgendwas zu sagen, aber die sind geil. Das war schon sehr
merkwürdig. Ja, das ist schon voller Ideen.
Also ja, es ist leider schon ziemlich gut. Ich mag auch den Abspann, einfach nur die Schrift. Das ist ja so... Ich weiß nicht, 30er, 70er, so eine, auf, ne, eigentlich 70er, so
und
eine Retro-Schrift.
So, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass es da läuft, in 3, 2, 1 kommt die nächste Folge. Ist aber nicht so. Muss man noch manuell selber anmachen.
Ja, ja, ja. Also irgendwann lernen die das beim RTL. So.
Aber auch die Stimme von diese österreichische Stimme, die da sagt, was bisher geschah. Kannst du das im neuen österreichischen Dialekt machen?
Nee, ich kann ja nur Gebiete. Und die Kinetten, wo ich schlorf. Ich habe jetzt erst rausgefunden, was Kinetten sind, weil ich habe bei Der Pass ja Wolfgang Ambros für mich entdeckt, beziehungsweise nur dieses eine Lied, die Kinetten, wo ich schlorf. Und ich dachte, na gut, dann wird Kinetten heißt dann wohl Bett oder was, wo man halt schläft. Hat sich rausgestellt, dass das eher so ein U-Bahn-Schar, so ein Obdachlosenbett quasi ist. Wusste ich nicht. Ich hätte gedacht,
einer Fernsehlehrt man
das nichts. Macht aber Sinn, denn der Wolfgang singt ja auch, dass er sich seit 10 Tagen nicht mehr rasiert und nicht mehr gewaschen hat. Und das macht schon Sinn, wenn man nicht zu Hause in der Kinette ist.
Das Video, was du mir geschickt hast, spielt doch auch an sich. Da sind doch nur Obdachlose drin, oder nicht?
Ich habe das Video dir nur geschickt. Ich habe das nicht angeguckt. Ich habe den Song ja zu Hause. Ich muss das Video ja nicht angucken. Ich konnte dir keinen Song schicken. Ich hat's eh nicht berührt.
Nee, Wolfgang Ambros berührt mich nicht.
Oh, aber dieser eine Song. So, der Arne muss bald weiter zu Joko und Klaas. Vielleicht müssen wir uns ein bisschen beeilen. Zu Joko und Klaas muss er produzieren.
Musst du nicht zu Joko und Klaas ohne Joko?
Ich muss zu Joko und Klaas ohne Joko, so ist es.
Ach so, ist nur der
Klaas. Muss auch nicht, ich bin ja so Set-Tourist.
Ach komm, bleib doch hier.
Steh da rum.
Du bist Set-Tourist?
Ja, so wie das halt ist, ne? Ich hab da.
Also eigentlich hast du da gar nichts mehr zu tun.
Na, ich stehe da.
Du bist doch Chef.
Du hast das alles organisiert, damit das stattfindet und dann bist du nur noch.
Also auch so weit würde ich nicht gehen.
Wie weit würdest du denn gehen?
Okay, so war es damals. Und der Arne durfte, sobald die Sendung stand, durfte der Arne nur noch daneben stehen mit seiner Haltstadt.
Entschuldige mal, aber ich musste dir aufs Ohr brüllen, dass du viel zu lange talkst und das außerdem die Matze jetzt verdammt nochmal anmoderiert werden
muss. Und habe ich da jemals drauf
gehört?
Nein.
Siehst du, deswegen habe ich irgendwann beschlossen, ich lasse es einfach. Oder ich lasse andere Leute machen.
So haben wir uns doch gut eingerumpelt. Du sagst mir, was ich machen soll, ich mach's nicht.
Ja, sehr gut.
2 Jahre erfolgreich gewesen.
Ja, damit hast du deine ganze Karriere drauf
aufgebaut. Länger als angenommen. Ja, das ist tatsächlich, this is how I roll.
Yeah. Excellent. Apropos, this is how I roll. Ich habe dir auch noch was zum Angucken mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr reingucken konntet. Ich könnte mir vermuten,
natürlich,
dass
ich auch.
Einige eurer Zuhörerinnen und Zuhörer das vielleicht auch schon gesehen haben. Es handelt sich um eine 90-minütige Doku bei Netflix, die ein Festival begleitet oder vielmehr die Vorbereitung zu diesem Festival. Es handelt sich um das sogenannte Fyre Festival, Fyre mit Y. Und so findet man sie auch bei Netflix.
Ich glaube, man hat schon davon gehört, weil das will nur, dass du weißt.
Ich nicht.
Nee,
von der Doku oder von dem Festival?
Nee, von dem Festival. Ich hatte vor ein paar Jahren.
Doch, das ging schon ein bisschen rum.
Das ging schon sehr rum.
Also, so in Leuten, die
nachdem du es gesehen hast, bist du davon ausgegangen. Ja, ich hatte sogar
ich dachte
schon
auch,
von,
dass es rumging, aber ich habe nichts davon mitgekriegt.
Also, es gab einen Typen in Amerika, der hieß Billy, wirkt wie so ein College Quarterback.
Sieht aus wie der Wendler, ehrlich gesagt.
Quarterback, Sunny Boy, immer schon irgendwie auf der Sonnenseite. Der hat eigentlich zur Promotion einer neuen Kreditkarte, die er rausbringen wollte, sich überlegt, ey, ich mache einfach das fetteste und exklusivste Festival der Welt, hol mir Ja Rule dazu, einen amerikanischen Rapper. Und,
war schon mal eine gute Idee.
Und dann hat er gesagt, ich fliege jetzt die 10 größten Influencer der Welt auf eine kleine Bahamas-Insel, drehe mit denen einen mega High Glow. Ja, auch, ne? Also sowohl als auch so.
Ich glaube, das waren nur Topmodels.
Kylie Jenner und Bella Hadid.
Aber egal.
Und ja, wie auch immer. Ja. Aber auf jeden Fall sind die ja gleichzeitig, haben die sehr viele Follower in sozialen Medien.
Nein, ich wollte auch nicht unterbrechen, du hast vollkommen recht.
Und dann haben sie die alle auf diese Insel geflogen, haben ein super High Gloss Video gedreht, wo sie gesagt haben, hier, Paradise ist hier und wir machen hier ein Festival. Ihr könnt euch für, weiß nicht, $10.000 hier eine Beach Cabana mieten. Wir fliegen mit dem Privatjet dahin. Wir haben die fettesten Acts, das leckerste Essen, die heißesten Mädels. Und dieser Trailer sah zugegebenermaßen spektakulär gut aus. Dann haben diese Topmodels mit ihren entsprechenden Social-Media-Followings das auch entsprechend gepostet und promoted. Und aufgrund dieses Trailers haben sich diverse Menschen für viel Geld Tickets für dieses Festival gekauft. Und dann sieht man eben, und das ist das Interessante, finde ich, worüber wir gleich mal reden müssen, wie kam es überhaupt dazu, dass das alles so gefilmt wurde. Mhm. Im Prinzip begleitet dann diese Doku die Vorbereitung zu diesem Festival. Und um es kurz zu machen, das Ganze fährt mit voll Karacho gegen die Wand. Und zwar in einer Art und Weise, dass man wirklich davor sitzt und denkt, könnte ich bitte noch 2 Stunden weiter gucken, ja, wie das hier gegen die Wand fährt. Und man sitzt da und einerseits, also für mich, auch jemand, der irgendwie Projekte macht und mit Produktionsleiter zu tun hat, so auf der einen Seite denkt man so, oh Gott, ihr Armen, ich meine, wie kann das sein? Es ist am Ende tatsächlich so, die Leute reisen dann an, die Gäste, es gibt kein Catering, es gibt keine Unterbringung, es gibt keine Bühne, es gibt keine Künstler, es gibt nichts zu futtern, es gibt keine Getränke. Es ist einfach nur eine Vollkatastrophe. Und das Beeindruckende, finde ich, ist, dass der Typ in seiner US-amerikanischen Mentalität die ganze Zeit zu allen, die ihm sagen, hier, pass vielleicht mal ein bisschen auf, hier können wir schief gehen, wir müssen dieses Fest abhaken. Ah, we're gonna be alright, we need positive thinking. Wir brauchen hier Leute, ja, die ein bisschen positiv denken und nicht euch Bedenkenträger. Ja, wir haben vielleicht keine Bands und keine Bühne und nichts zu essen, aber das macht doch nichts. Wir haben trotzdem geiles
Festival.
Nee, wobei
er tut ja immer so, als würde das alles noch passieren.
Aber ich glaube, er glaubt es auch wirklich.
Das ist ja eh die Grundfrage. Ist der Typ einfach nur wirklich verrückt? Oder die Frage wird ja auch in der Doku gestellt. Ne? Ist der Typ einfach nur sehr optimistisch?
Ja, der ist einfach auch ein Vollprofi. Ne? Ja. Er ist natürlich jemand, der, glaube ich, dadurch, wie charmant er auftritt bei den Leuten, einfach, die glauben ihm alles und sie geben ihm immer wieder neues Geld und die Investoren schieben immer wieder Kohle hinterher.
Ja.
Und das natürlich, weil er einfach ein Top-Verkäufer ist. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob er nicht auch selber relativ lange dran glaubt. Am Abend vorher dann wahrscheinlich nicht mehr. Aber zumindest wirklich auch lange noch selber glauben will. Und dann denken sie ja irgendwie, okay, wenn es schon hier nicht das High-Gloss-Festival wird, vielleicht kriegen wir trotzdem irgendwie so ein
Mittelgloss.
So ein Woodstock-Gefühl dahin. Weil es fängt natürlich auch volles Brett an zu regnen. Alles ist pitchnass. Die Leute fliegen mit einer Chartermaschine dann darüber und denken so, wie, und das ist jetzt hier die $25,000, die ich für meine Tropical Beach Cabana bezahlt habe. Und naja, ich finde es irgendwie so ganz beeindruckend, dabei zuzusehen, wie die wirklich im großen Stil Geld versenken, Leute verarschen. Und vor allem so ein bisschen moralischen Aspekt hat es ja auch, weil im Prinzip haben diese Topmodels oder Influencer, wie auch immer, ihren Namen hergegeben und für etwas geworben, ohne zu wissen, was es eigentlich ist. Und am Ende natürlich keinerlei Verantwortung dafür zu übernehmen, was dann wirklich dabei rausgekommen ist. Das finde ich ganz interessant. Ne? Also gerade wenn man sich das heute auch anguckt, wie viel Produkte, wie viele Dinge werden irgendwie promoted, ohne dass du irgendeine Ahnung davon hast, was sich eigentlich wirklich dahinter verbirgt, wie die Produktionsbedingungen davon sind, wie was auch immer. Ne? Also es hat schon auch noch eine zweite Ebene, finde ich, insgesamt. Aber insgesamt, am Ende war es für mich einfach eine große Freude, so überheblich Kackamis dabei zuzugucken, wie sie wie volles Programm gegen die Wand.
Es heißt ja auch, dass the biggest festival that never happened oder so. Und das trifft es ja tatsächlich, weil es ja dann nicht stattfindet.
Also, du kannst es noch nicht, oder? Weil es macht ja gerade relativ die Runde. So,
nee,
dieses
ich
Ding,
kannte,
so, ne?
Ich hatte, mich erinnerte mich dann sofort daran, dass ich davon schon mal gelesen hatte. Und es gibt ja dann auch so Videos von Leuten, die im Dunkeln zwischen diesen billigen Zelten, also es war ja auch so kurz vor, auch lebensgefährlich. Die hatten kein Essen da, die hatten kein Wasser, die Menschen kamen von da nicht weg. Also richtig geil ist es auch nicht. Und dann habe ich es mir gestern Abend angeguckt und war unfassbar geflasht. Mich hat das so befriedigt und das hat mich wahnsinnig gemacht, weil ich natürlich die ganze Zeit denke, erstens, woher hat er die Kohle? Es wird ja nicht von Anfang an betrogen, sondern du musst ja auch erstmal die Dschihadid dahin kriegen und dafür sorgen, dass die sagt, hier, es ist wunderschön, was da für Kohle fließt, dann wird da eine Insel gekauft, dann wird hier 800 Hubschrauber.
Bitte sagen Sie nicht, dass das die Insel
von Pablo Escobar ist.
Ah, die Island of Pablo Escobar.
Also es ist, ich muss zugeben, ich bin die ganze Zeit beim Gucken so druff, aber auch, weil ich immer die ganze Zeit denke, oh Gott, das wird ganz schlimm. Ja. Das wird, und du weißt, du kannst es nicht stoppen, aber es ist ja, die Leute in der Doku peilen ja schon recht früh, wir haben gar keine Toiletten und Billy sagt immer, oh, das wird schon halt gehen, und man peilt als Zuschauer auch schon sehr früh, das könnte vielleicht brenzlig werden, wenn ihr so ein bisschen aufpasst.
Wie,
und die rennen
Wochen
in ihr scheiß Verderben und man kann es gar nicht glauben. Dieses Gefühl von, ich kann es nicht glauben, hat mich die ganze Zeit das war körperlich anstrengend, das zu gucken, aber ich fand es ganz schön geil, ehrlich gesagt.
Schön, ich hatte damals nichts davon mitgekriegt. Ich habe 20 Minuten oder sowas gesehen. Ich finde, toll und das sagt dann, glaube ich, wirklich auch was so aus über diese ganze Szene. Es gibt so ein paar Leute, die das am Anfang auch in die Kamera sagen, sowas wie, ich habe die getroffen, die Macher da, und hatte das Gefühl, entweder das sind komplette Idioten oder die haben es auf eine Weise drauf, die ich gar nicht kapiere. Und ich glaube, dass es da viel von gibt in dieser Start-up-Welt in Amerika. Dass Leute genau diese Frage, wie kommen die damit durch? Genau, weil Leute sagen, ich kapier's nicht. Ich glaube, es ist total dämlich. Aber das muss an mir liegen, weil ich die Größe dieser Leute nicht sehe.
Einfach nur viel behaupten, ne? Darum geht's, glaube ich.
Ja, und noch mehr drauflegen.
Wirklich weit kommen,
aber ein paar Sachen eben auch haben. Also was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass ich am Anfang nicht ganz wusste, wo kommt denn jetzt die Kohle her? Also allein der Typ, der das Festival von der musikalischen und technischen Seite macht. Also nicht, wo schlafen die Leute, sondern es braucht eine Bühne, es braucht Sound und so weiter und so fort. Da wird kurz mal vorgerechnet, dass das in dem Rahmen 38 Millionen Dollar kostet. Und ein Teil von mir fragt sich schon, na, aber wenn man da nicht so eine Art Vorschuss sehen, wieso bauen die denn da tatsächlich diese Bühne, wenn kein Geld fließt?
Ja, doch, haben sie auch gekriegt. Also ich meine, Billy ist ja immer wieder losgeflogen und hat sich irgendwie bei dieser Frau, die auch auftaucht und so, immer wieder neue Kohle besorgt. Also ich glaube, irgendwie 20 Millionen hat er ja versenkt. Das Geilste ist ja, dann geht er in den Knast, kommt aus dem Knast zurück und das Erste, was er macht, ist, er schreibt eine E-Mail an alle, die sich Karten für dieses Festival gekauft haben und versucht, ihnen die nächste Scheiße zu verkaufen.
Aber das habe ich auch nicht verstanden. Die verkaufen dann Karten für Coachella und für alle, für Burning Man, Sachen, wo es noch gar keine Tickets gibt. Ne? Ja. Wie kommen die denn damit durch?
Betrug nennt man das.
Ja, ich weiß, aber das ist ja noch nicht mal gut verschleiert. Also du hast dann irgendwann die Tickets, du siehst, die sind gar nicht gültig, dann kommst du sofort wieder in den Knast oder kommt man nicht so schnell in den Knast?
Ja, so den zweiten Teil von der Doku gibt es ja noch nicht, aber wahrscheinlich schon. Ja.
Also es hat mich auf jeden Fall, es war wirklich aufregend.
Aber Stefan, du musst den Rest auch noch gucken, weil der Anfang ist echt ein bisschen slow.
Man fragt sich halt slow, man ist von Anfang an
drin. Nein, ich hatte nur keine Zeit, das war jetzt keine Form von Langeweile.
Stefan war im schönen England.
Ich war im schönen England. Aber lass noch mal kurz darüber, Sarah, du hattest es vorhin angedeutet, die Art, das zu filmen, wie diese Dokumentation gefilmt ist.
Ach, darüber wir sprachen noch gar nicht darüber, dass das nämlich auch sehr besonders ist. Die Doku haben die quasi, die Idioten, selber gedreht. Die haben ihre eigene Doku aus Versehen gedreht, weil die haben sich bei jedem Schritt so selbstverliebte Ami-Fotzen, sorry, aber wirklich, haben die sich selber, die haben extra so Videokünstler angestellt, die jeden einzelnen Move von den Filmen, so dass Netflix, was die ja nicht wissen konnten, jetzt perfekt dokumentieren können, wie das ganze Ding den Boden runtergeht.
Absolut.
Und weil die aber eben so teure Leute genommen haben, ist es auch wieder wahnsinnig schön gefilmt. So
ja,
sehr,
bisschen
dass zu ich,
Handy-Videos zwischendurch, ne? Aber es ist beides.
Aber
so,
super,
ne?
Aber selten, nein. Also selbst die ersten Influencer sind bei dem nicht funktionierenden Festival angekommen und stehen auf irgendeiner Brücke, da dachte ich kurz, ist das jetzt der Werbefilm oder echt? Mhm. Also wenn du so verwirrte Festivalbesucher siehst, selbst die sind in einem wunderbaren Licht gefilmt und da hatte ich ganz kurz den Moment, warte mal, das sieht so gut aus, dass ich gerade vergesse, dass das echt ist und den Teil brauche ich aber, damit es mich noch mehr kitzelt.
Da ach, fand ich find, dafür war es zwischendurch immer auch ein bisschen zu, also es war eine Mischung, ne? Ich glaube auch in der Tat haben sich diverse Teams bestellt, die tatsächlich eigentlich den großen Erfolg dieser Geschichte dokumentieren sollten. Wahrscheinlich haben sie irgendwelche Verträge unterschrieben, die sie dazu gezwungen haben, das Material trotzdem freizugeben, weil das ist das, was ich mich gefragt habe.
Wieso
hat der
an das Material?
Also entweder der hat so viel Hybris, dass er sich gesagt hat, ist mir egal, könnt ihr trotzdem veröffentlichen.
Musst du wahrscheinlich auch, oder glaube
ich nicht.
Alles gilt,
aber
Geld
ich denke
mitnehmen.
Auch vorher, ne, genau. Ich glaube, vorher haben die im Zweifel irgendwelche Verträge unterschrieben, so dass sie jetzt wenigstens noch irgendwas abliefern mussten.
Ja.
Und dann waren ja aber zwischendurch schon auch so Videos von dem Produktionsleiter, weißt du, als er erzählt, dass er da zu dem einen Typen fahren würde und als er dann sagte, I was ready to do it for the team. Und also das ist, ich finde schon, also man merkt schon, dass das eine Mischung aus sozusagen Team-Video und professionell gedrehtem Material ist, habe ich so den Eindruck. Also so wirkt
glaube,
das auf mich.
Die haben das alles selber gedreht.
Ich fand es ein bisschen merkwürdig, wie die Sachen, die nachträglichen Interviews, wie die waren. Die sitzen ja alle.
Aber Billy gibt zum Beispiel keinen Nachfolger. Hast du es gemerkt?
Ich habe ja nur 20, das weiß ich ja nicht.
Also tatsächlich der Hauptprotagonist, der es alles verbockt hat, der gibt kein späteres Interview mehr. Die anderen, die vorher ihn gewarnt haben oder auch ausgestiegen sind, die sind diejenigen, die im Nachhinein Interviews gegeben haben.
Ich fand nur den Stil, das zu filmen, ein bisschen merkwürdig. Die sitzen alle in einer ähnlichen Art von einem dekorativen Hintergrund, sehr, sehr frontal, sehr
mittig und reden auch in die Kamera.
Sehr mittig, reden in die Kamera und dann wird rechts neben ihnen sehr dekorativ eingeblendet, wer sie sind. Das hat mich sehr überfordert, immer schnell zu lesen, Moment, wer ist denn das? Und dann noch mitzuhören. Das war
wobei, das ist doch oft so, oder? Dass da steht, wer es ist, aber da...
Ja, aber das stand da so irgendwie rechts und so kurz und dann waren es auch am Anfang sehr viele verschiedene Leute.
Ja, das stimmt.
Vielleicht war es am Ende auch wurscht, das kann ich jetzt noch nicht beurteilen.
Ist es auch,
da gab es einen großen Willen zur Inszenierung, der mich so ein bisschen da rausgeschmissen hat, weil ich dachte, warum sitzen die da jetzt alle so?
Nö,
aber ist jetzt eine Kleinigkeit.
Mich flasht einfach, wie viel Material es gibt, auch unseriösen Scheiß, einfach weil die eben wirklich alles, die sagen ja auch manchmal in die Kamera, film einfach alles, was aber eben auch zur Folge hat, dass dann, ich weiß, kein gutes Beispiel mehr.
In einem Videocall, wo es eine richtige Krisensitzung war, da hat auch jemand mitgedreht.
Ja.
Und so. Also es wurde echt in der Tat halt...
Ja, auch so Mauschel-Mauschel-Kram, genau, der da gemacht wurde. Genau, immer schön rufhalten. Ja, ja. Also die von Netflix hatten vermutlich gar keine Arbeit außer Schnitt. Die so, geil, ist ja alles da. Das ist, als wenn bei Making a Murderer die Polizei sich selber filmt und so. Lass den mal ruhig anlügen. Ja. Wird schon, was soll schon passieren? Und dann film das ruhig mal. Also das fand ich schon irgendwie geil, aber es hat mich fast ein bisschen gestört, weil es so schön gefilmt war, dass ich immer vergessen habe, dass alles, was ich sehe, echt ist.
Ja, ich meine, da waren wir ja vorhin schon bei dem Thema. Ne? Also sozusagen, du kannst heute natürlich viel einfacher schön filmen, wenn du ein bisschen halbwegs gutes Licht und eine vernünftige Kamera hast, dann sieht das alles geil aus heute, ne? Wenn du ein bisschen weißt, was du tust. So. Das heißt, du musst nicht mehr den gleichen Aufwand betreiben, wie man das vor 10 Jahren gemacht hat. Insofern sieht vieles, was heute real gedreht ist, einfach viel, viel filmischer und schöner aus, als das noch vor 10 Jahren war.
Ich habe noch eine Frage. Ja. Ich bin ja so gar nicht, aber ein Teil von mir dachte nur, so als Idee ist diese Idee von so einem Luxusfestival gar nicht so schlecht. Also ich würde da nicht hinwollen, ich würde jeden verachten, der dahin geht. Aber so als Prinzip dachte ich, warum denn nicht? Also du kannst, angenommen, all das hätte funktioniert, du hättest ne, sowas wie Coachella in schick und in teuer und
Jetski. Aber das ist halt so ein bisschen
Jetski.
Das Problem, absolut. Ich glaube auch, dass... Ne,
ja, meine Frage wäre, denkt ihr, das wäre zu machen, der hat es nur nicht gut gemacht?
Nee,
oder
glaube,
was?
Die haben tatsächlich ein grundsätzliches logistisches Problem nicht bedacht, nämlich dass sie sich auf einer Insel befinden.
Und dass man pullern
muss.
Man,
auch das, und dass man auf diese Insel alles Mögliche hinkarren muss.
Infrastruktur.
Und das, genau. Und das hat die, haben ja am Anfang schon Leute gesagt, die gesagt haben, it's not gonna happen. Das kannst du auf so einer Insel nicht umsetzen. Und manchmal hilft es dann halt auch auf Leute zu hören, die irgendwie sowas schon mal gemacht haben.
Ja. Ja. Ach, wenn du das gemacht hättest, ja, es wäre super nicht. Gut gewesen. Kann ich dann auf die Gästeliste, wenn du dein erstes Luxusding machst, kann ich so eine Cabana haben?
Du besorgst die Leute und die Millionen und ich mache das.
Achso, nee, ich bringe Stefan mit.
Ja, gut, das ist auch gut.
Sarah bringt mich mit.
Ja. Aber das können wir dann auch auf
das reicht dann aber
auf Borkum
machen,
oder?
Wenn du willst, kannst du mit uns ja auf Borkum den Trailer-Dreh machen, wie Stefan und ich in so Slow-Mo am Strand
mit
rennen.
Hunden,
am Strand, genau, am Hundestrand. Am Hundestrand von Borkum.
Sachen trinken, Kacke aufheben. Und wenn das nur schön gefilmt ist, könnte ich mir vorstellen, dass das mit
einer... Ja. Ist aber das nur, jetzt hiermit abgemacht?
Ja, aber von das müssen aber, dürfen nur Leute mit Hunden kommen dann zu dem Festival.
Ja, klar.
Cool,
ja.
Also, oder?
Kommen wir noch mal nachdenken.
Ich will Hauptsache es teuer und ich kann umsonst. Das ist ja mein, cool. So bin ich.
Oder
ja.
Wollen wir es ohne Leute machen? Wäre das nicht noch schöner? Ohne.
Treffen wir uns zu dritt auf Borkum?
Ja. Haben wir uns jetzt darauf geeinigt,
dass
wir
Olli Schulz und der Hund Marie.
Ach, nee. Zu dritt auf Borkum rumhängen, das hat ja überhaupt nichts von einem Luxusfestival in den Bahamas.
Entschuldigung, als wenn das kein Luxus wäre, mit Stefan und mir auf Borkum rumzuhängen.
Bitte dich. So.
Ich hänge dauernd mit Stefan irgendwo rum.
Ja, ich habe auch gesagt, mit Stefan und mir.
Ja, aber es gibt auch Gründe, dass wir nicht mehr zusammen arbeiten, Arne.
Worin liegen die nochmal?
So, guck mal, jetzt ist die Zeit schon vorbei.
Ich möchte noch was empfehlen.
Ja, sag was.
Weil es dazu zu dieser Doku so gut passt, Silicon Valley, die Sitcom, läuft leider in Deutschland auf dem schrecklichen Sky, fürchte ich auch. Was wir aber dafür lieben, dass sie Silicon Valley zeigen und der Pass und sowas. So eine Startup-Szene und da gibt es den totalen Hochstapler Ehrlich Bachmann.
Ich liebe Ehrlich.
Ist das fiktional oder?
Ja, das ist fiktional. Ja. Ist aber anscheinend sehr, sehr echt. Und es gibt in Staffel, weiß ich nicht, 4 oder 5 organisiert der die größte Party des Millenniums oder sowas. Und ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie das zeitlich dazu passt, ob das im Grunde schon eine Verarschung von diesem jetzt
das
ist.
Das war 2017, ne? Das Original Fire Festival, was in Sack ging.
Ich glaube, dann kommt es nicht hin. Aber es ist jedenfalls, es ist exakt diese gleiche Methode, auch so nach dem Motto, wenn wir jetzt nach 500 Euro Kredit fragen, kriegen wir nicht. Aber wenn wir nach 50 Millionen Fragen werden die Leute uns geben.
Ich liebe
und was könnte schon schief gehen?
Ja.
Also, aber es ist ganz, ganz toll. Silicon Valley ich glaube auf Sky.
Cool. Wir müssen jetzt noch gegen Ende zugeben, dass wir beide vergessen haben und weil es so durcheinander geworden ist in dieser Staffel.
Ja, das ist Arnes Schuld, weil der Arnes nicht letzte Schuld. Woche
Nein, ihr ladet euch einfach nur Gäste ein und keine Hausaufgaben
Nein,
mehr machen
wenn
zu müssen,
du letzte Woche gekommen wärst, dann wäre alles gut gewesen.
Entschuldigung, ich wurde nicht eingeladen für letzte
Woche. Ich habe dir alle Termine gesagt. Du hast ja so viel zu tun mit Joghurt und Klaus.
Das ist richtig.
Also unterm Strich, lass es doch ehrlich sein, wir haben vergessen, uns Hausaufgaben auszusuchen.
Aber machen wir noch, oder? Weil sonst, oder?
Nein, wir besprechen dann einfach... Irgendwas. Ist doch letzte Sendung nächste Woche.
Ist egal. Nächste Woche
ist
letzte
Sendung
für immer?
Nein, im Herbst machen wir weiter, aber weil die Mutti mit ihrem neuen Buch Kurt, was am 13.3. kommt, auf Lesereise gehen muss, schaffen wir nicht mehr als 6 Folgen. Lass es nächste Woche
machen wir irgendwas. Und zur Not liest du ein bisschen was aus deinem Buch vor.
Exakt. Gute Idee, Stefan.
Ja, ich kann euch noch eine super Sendung empfehlen, die ihr gucken könnt.
Ja,
habe ich schon dreimal gesagt.
Die läuft doch gar nicht mehr.
Man darf seine eigenen Sendung
kann
nicht
mehr
gucken. Du sollst sie nur nicht mitbringen als Empfehlung.
Ich gucke mir die an, sag doch nochmal,
wie die einfach heißt. Unvermittelbar.
Und wo könnte ich die legal jetzt noch gucken?
Kannst du jetzt bei TV Now gucken noch.
In der VIP-Version für 4,99.
Weiß ich nicht, Sarah schickt dir ihr Passwort.
Cool, ich wollte dich noch fragen, hast du gestern, ist tatsächlich so, ich habe Arne gestern mein Passwort geschickt.
Boah, es hat mich so genervt, ich wollte das gucken, das M, und dann musste ich erst drei Trailer gucken und dann kam der Aufruf, jetzt bitte die Pro-Version kommen. Entschuldigung, ich will überhaupt nicht rumknausern, ich habe 25
Arne vergessen, Abos. Die Dinger zu geben, die du halt. Aber Arne, hast du, private Frage, hast du gestern gegen 23:30 noch geguckt? Weil wir wollten gestern Abend noch, ich habe ja nur 4 Folgen, na egal, jedenfalls wollte ich 23:30 in mein TV Now und da stand ihre Anzahl, Maximalanzahl an Accounts ist schon.
Das war,
und
da dachte ich,
der Arne sitzt noch, im Bett. Ich hatte noch weitergegeben, bevor du es gelöscht hast.
Okay. Also Leute, einfach alle bei.
Ne? Ich bin großer TV Now Kunde, weil ich ja immer Shopping Queen gucken muss.
Ich bin da auch angemeldet gewesen.
Also einfach deine E-Mail-Adresse, die ist ja bekannt.
Ja, das ist sari@glotztgerne.de und das Passwort war alle Hunde fetzen. Aber müsst ihr gucken, also wer zuerst eingeloggt ist, großes A, alle Hunde fetzen. Gerne.
Gib ich dir
gerne
wieder die Daten, brauche ich nicht mehr jetzt.
Okay, cool, danke. Ich habe auch mein Pass-Sky-Ticket sofort gekündigt, weil die mich so nerven.
Ich finde das ja super, die sollen das alle machen. Aber es ist leider so doof zu nutzen bisher noch, dass es noch keinen Spaß macht. Ne?
Wenn man aber anderen, ich verstehe das nicht. Selbst TV Now geht ja, wenn du eingeloggt bist, total klar. Dann ist wirklich keine Werbung und kein Quatsch. Aber bei Sky dieses Ganze von der Website auf den Player. Wenn man im Player ist, wirst du zurück auf die Website geleitet, um von da wieder auf den Player geleitet zu werden.
Das ist wirklich die Hölle.
Entschuldigung.
Da hatten wir vorletzte Woche noch immer drüber geredet. Ich war total bereit dafür, Sarah übel zu beschimpfen, für ihre Weigerung, sich da ein bisschen Mühe zu geben. Mhm. Aber es ist unfassbar.
Nein, ich finde es ja super, ehrlich gesagt. Und ich lobe, dass das die jetzt irgendwie anfangen, eben auch auf anderen Wegen.
Ja, aber so
wie ich wollte gerade sagen, wie schwer kann es denn
Spaß
sein,
machen, das zu benutzen? Ne?
Ich verstehe sogar, halt dass man gewohnt zu einem Player muss. Aber kann man nicht, wenn man dann da ist, auch da bleiben? Warum muss man dann zurück zur Internetseite, um wieder? Man weiß es nicht. Also keine Hausaufgabe für
uns. Die können uns gerne mal auf einen Anrufbeantworter sprechen.
Ja, entschuldigen können Sie sich mal.
Ich habe euch doch eine Hausaufgabe gegeben.
Ach, jetzt müssen wir dein Ding sehen? Nee, Arne, so sind wir nicht.
Nee, so sind wir wirklich nicht.
Verdammt nochmal.
Außerdem hatten wir schon was mit Autisten.
Was denn?
Die englische Gartensendung, die tatsächlich ganz toll war.
Ach ja, das war deine Hausaufgabe.
Meine Hausaufgabe. Weiß ich nicht mehr, wie die hieß. Aber mit so einem autistischen Gärtner, der autistische Gärtner Nachfolger Jobs verschafft. Das war ganz zauberhaft. Das war wirklich sehr rührend und sehr schön. Das Original, also von was du danach gemacht hast, Arne.
Sarah, warum hast du die ganze Zeit das Kabel von Arnes Kopfhörer in der Hand?
Weil es wie so eine Nabelschnur ist, die uns verbindet.
Kurze Leine.
So funktioniert der Arne am besten.
War immer schon so, Leute.
Arne, ich möchte dir für viele Jahre Kuttner und Kuttner und die Show danken. Ohne dich hätten wir es wahrscheinlich trotzdem, wäre es vielleicht zu viel Chaos gewesen. Ich möchte es im Nachhinein einsehen.
Und Le Kuttner, oder was war das andere?
Le Show. Ich habe noch zwei Piloten, welche ich bei Gelegenheit eröffnen. Zwei haben wir gemacht. Und weißt du noch, im ersten waren die Scorpions zu Gast und die wussten nicht, dass das nie ausgestrahlt wird. Das haben wir nur für uns gemacht damals.
Aber die kamen ja nochmal wieder. Ich weiß, dass ich mit Klaus Meine, ich durfte den Song pfeifen und Klaus Meine hat mit uns Weihnachtslieder gesungen.
Ich habe eine exklusive VHS davon bei mir im Schrank stehen.
Es war eine ziemlich gute Sendung, die wir gemacht haben.
Mega, wenn du mal jemanden Unseriöses suchst, der das irgendwo lanciert, illegal.
Aber nur hinter der Paywall, bitte.
Nur hinter der Paywall,
natürlich. Arne, schön, dass du da warst.
Hat voll Spaß gemacht. Ich habe irgendwie ein bisschen Schiss gehabt, weil ich nicht so häufig in Mikrofone rede oder vor Kamera stehe, aber es hat mir viel Spaß gemacht.
Man muss ja nichts machen, außer sagen, wie man Sachen findet. Deswegen haben wir uns diesen Job besorgt, weil wir dachten, wie schwer kann es schon sein?
Also wenn einer von euch mal nicht kann, dann sag Bescheid.
Gerne. So, du gehst jetzt zu Joko und Klaas und bringst die groß raus. Ich drück dir viel in die Klaas. Ich drück dir die Daumen. Grüß den mal, den Klaus. Stefan, du gehst mit mir noch einen Kaffee trinken, damit wir über Brighton reden können.
Über was?
Über Brighton, über dein Wochenende.
Ja, ja.
Okay.
Ja, ja.
Tschüss alle.
Tschüss.